Willkommen zu Def Radio 102,6 Free FM Ulm oder auch im Netz unter www.defradio.de oder freefm.de. Vielleicht, googelt mal lieber. Auf jeden Fall, heute geht's um das Thema, darum geht's. Es fing damit an, dass wir an die Universitäten besprechen wollten, oder genauer gesagt den Informatikbereich der Universitäten, weil alles andere fühle ich mich nicht qualifiziert genug, darüber zu sprechen. Obwohl ich auch nicht qualifiziert bin, darüber zu sprechen, wie Informatik in der richtigen Uni abläuft, weil ich kenne das nur aus so einem Baugewerbe-Universitätszeug, wo das eher darum geht, Windows zu konfigurieren und Netzwerkkabel zu verlegen. Aber ja, das ist halt meine traurige Geschichte. Aber das ist ja egal. Was machen wir heute? Erstmal fangen wir an mit ein bisschen Meta-Dev-Radio, weil das mir nämlich stark auf dem Herzen liegt. Ein Punkt ist, das Gästebuch, wie ich schon ein paar Mal angesprochen hatte, ist ja ziemlich belastend, weil da kann man keine richtigen Diskussionen drin führen und sowas. Eine Sache, glaube ich, kann man kurz reinklicken, da ging es darum, dass meine Patches noch nicht öffentlich gestellt sind, die ich vor ein paar Tagen oder wie auch immer, vor 2 Wochen, glaube ich, sogar erwähnt hatte. Werde ich machen. Und jetzt kommt schon der erste Anruf. Wahrscheinlich ist das Evo aus dem IRC. Eine Sekunde. Du bist Botschaft jetzt on air.
Auf Hello. Wiederhören.
Du warst on air. Jetzt ist das Aufhängel-Dingsbums-Zeichen dran. Gut, das war lustig. Worum ging es gerade nochmal? Meta-Dev-Radio. Ich merke, nachdem ich ein bisschen aktiver hier im Radio bin, dass einiges an Kritik ins Gästebuch gepostet wird, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das Problem an der Sache ist, dass es meistens halt genauso wie die Kritik an uns immer gerichtet wird, dass wir ziemlich unbegründete Sachen halt erzählen, was wir auch akzeptieren. Das stimmt halt so. Einer der Gründe zur Verteidigung ist, dass man in 2 Stunden kann man nicht wirklich irgendwelche 128 Zeichen langen URLs zitieren. Das macht einfach, dieses Radio macht es einfach nicht hin, dass man Quellenangaben auf dem Niveau bringt, alleine in der Radiosendung. Dafür sollten wir unseren Artikel Dingsbums nutzen. Machen wir leider nicht gut genug, tut uns leid. Was aber sehr toll wäre, wenn Kritik kommt und im Sinne von, ihr labert einen großen Scheiß, dann wäre das schön, wenn ihr sagen würdet, an welcher Stelle, weil meistens handeln wir doch noch nach bestem Gewissen und Gewissen. Wir sitzen jetzt nicht rein und jetzt erzählen wir den Leuten erstmal einen riesengroßen Haufen Scheiße. Ich meine, das machen wir dann einmal, aber generell funktioniert das nicht so. Deswegen wäre es echt schön, wenn ihr Kritik habt, dann könnt ihr die auch, und das Gästebuch hatte einen Bug oder es war schlecht eingestellt, konfiguriert. Man konnte nicht ziemlich lange Beiträge verfassen. Wenn ihr Kritik habt, ihr könnt die gerne an uns senden, also Kontaktformular oder Kontakt-E-Mail-Adresse steht auf der Webseite, defradio.de. Wir veröffentlichen die hundertprozentig, weil, wir sind nicht für Zensur. Wenn ihr Kritik habt, wir stellen die online. Natürlich kommentieren wir die wahrscheinlich dann auch. Aber das wäre schön, wenn das im nächsten Fall, dass ihr immer sagt, oh, Benny hat wieder Scheiße gelabert, er hat irgendwelche grammatischen Fehler gemacht. Akzeptiere ich, stelle ich online. So muss man leben, wenn man halt irgendwie sowas hier macht. Weil man kann ja nicht immer nur Scheiße labern. Dafür gibt es ja genug anonyme Foren. Gut. Heute war das Thema in Wirklichkeit Universitäten. Jetzt ist die Frage, ob wir noch ein bisschen warten oder ob wir gleich reinspringen. Ich kann vielleicht ganz kurz ich habe natürlich später spezifische Kritikpunkte an der Universität, besonders im Informatikbereich halt. Aber ganz generell bin ich jemand, der. Ja, jetzt ruft Evo wahrscheinlich an. Jetzt gehen wir ihn ran und gucken, ob er kommt. Hallo, bist du online oder auf Sendung?
Jo, hi, Evo aus dem Chat.
Hallo. Du wolltest wahrscheinlich gerade eben was über die Linux und GPL, oder? Was hast du gesagt vorhin?
Ich weiß nicht, ich habe einfach so angerufen. Wir können gerne über alles reden.
Also wenn du was zum Thema, ich meine, wir haben ja gar nicht angefangen mit Universitäten, aber wenn du meinst, kannst du schon, du kannst das Anfangswort zum Sonntag sprechen, wenn du möchtest.
Okay, es braucht einfach gar nichts, oder? Mach mal doch mal bei dem Uni- und FH-Thema weiter.
Okay, also ich persönlich bin nicht generell komplett von der ganzen Uni abgeneigt. Also ich habe eher Probleme mit, ich weiß nicht, ob in eurer Kindheit das so war, aber in meiner war das besonders so, dass ich ging zur Schule und habe zu wissen bekommen, dass Mathe ist wichtig, Biologie ist recht wichtig, Geografie ist recht wichtig, also die ganzen humanistischen Bereiche, Tanzen, Schauspielerei, all sowas, was man halt als Wahlfächer hatte, waren total unwichtig und wenn du das mochtest, dann warst du eigentlich total doomed. Und das ist halt ein bisschen, ja, wenn nicht alle Leute sind halt, nicht alle Leute sind kreativ im Kopf. Manche Leute müssen einfach tanzen einfach oder manche Leute können halt irgendwie andere Dinge, die halt nicht unbedingt in der Mathematik oder in der Physik oder sowas ausgeprägt sind. Deswegen, und da habe ich halt, das ist mein erster Kritikpunkt, dass du halt, dir wird nicht offen gesagt, dass Junge, mach keine Musik, weil du kannst zwar singen, aber damit kriegst du nie einen Job und dein Leben wird sowieso scheiße sein, wenn du nicht dem Schema F folgst.
Und ja, aber da ist doch eher das Problem, dass du sowas nicht bewerten kannst. Ich meine, jemand, der nicht singen kann, der kann halt nun mal nicht singen im Unterricht. Und wenn der dann halt eine scheiß Note kriegt, okay. Und wenn er halt auch kein Instrument spielt, dann hat er halt auch verloren.
Ja, aber gut, aber so müsste man das aber auch genau. Also warum wertet man denn Mathematik anders?
Das liegt doch allgemein am System. Du bist doch eh nur drauf getrimmt, auswendig zu lernen.
Ja klar, das ist natürlich auch wieder ein Punkt, den ich halt nicht mag, weil das ist dieses Rote Learning, wie das auf Englisch heißt, ist halt dieses, du lernst zum Testen oder der Test ist im Endeffekt das, was du bestehen musst und ansonsten kannst du es nicht oder du kannst es, wenn du den Test bestehst.
Ja, ich kann ein sehr schönes Beispiel bei mir von der FH liefern. 8. Semester, Informatiker, der Mensch weiß nicht mal, wie man Google benutzen muss.
Ja, also überrascht mich jetzt nicht. Also Google ist jetzt ein bisschen ein extremes Beispiel. Aber ich persönlich hatte auch schon meine Erfahrungen auch im professionellen Bereich mit Leuten, die Diplom hatten und wo man dann fragen müsste, okay, du kennst Unix laut deiner Lebenslauf, aber noch eingeloggt hast du noch nie. Also Putty kennst du auch nicht, also es ist halt so ein bisschen, man schreibt das zwar hin, weil man wahrscheinlich einmal mal neben der Vorlesung vorbeigelaufen ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du es kannst. Also es ist halt...
Ja, man hat halt mal an einem Mac gesessen und dann hat man Unix gesehen und das sieht dann schön aus und dann kann man auch sagen so, hey, da gibt's auch ein Terminal, da habe ich auch schon mal ls eingegeben.
Nee, wahrscheinlich dann dir.
So ein komischer Output.
Wahrscheinlich dir, also das ist so generell so, ja. Sachen, die ich hatte, als ich in Dänemark gelebt habe und habe ich dann in so einer, wie heißt das, so eine Wohnung mit anderen Studenten halt gehabt. Also das ist ein großes Center, keine Ahnung. Und da ging es halt darum, einer lief halt rum und meinte, er ist der super große Oberhacker, was ja auch in Ordnung ist, kann man ja machen, wenn man Leute damit beeindrucken möchte. Und dann haben wir ihn halt gechallenged, weil wir hatten halt unseren Server irgendwo stehen und dann, ja, hier kannst du dich bitte einloggen und dann schau mal, was du da machen kannst. Das Erste, was er macht, ist halt, nachdem er sich ein paar Mal vertippt, obwohl man ihm das Passwort gesagt hat, weil er wahrscheinlich so nervös war, ist halt, dass er dir einen tippt und dann, ja, ein Stottern kommt. Ja gut, ich meine, das ist ja auch in Ordnung, wenn man ein bisschen sich ausspielen möchte. Es ist halt nur nicht an den Falschen geraten.
Also. Ja, okay, aber süße Geschichte auf jeden Fall. Aber genau.
Okay. Ja. Also das ist halt die Essenz, die man vielleicht sagen kann, dass Leute, die halt irgendwelche Abschlüsse haben, das heißt noch lange nichts. Und das ist halt ziemlich wichtig, weil... Also heutzutage heißt das schon nichts. Was heißt das denn in 20 Jahren, wenn wir sowieso... Also ich sehe das halt so, dass die Universität eine riesengroße Inflation momentan hat. Einfach nur durch die ganze Globalisierung, durch die ganzen Massenproduktion von Menschen in den östlichen Ländern. Das hält halt nicht mehr lange hin, dass man halt hier irgendwie mit seinem Bachelor irgendwas kriegt, sondern du musst dann halt einen Master haben und dann haben alle anderen auch einen Master. Also es gab da mal lustige Statistiken, dass in China... Es gibt aber in Amerika dieses Honor Student, was anscheinend heißt, das sind die geilsten Studenten oder die geilsten Schüler in der Klasse. Es gibt mehr Honor Students in China als Students in Amerika oder in den USA. Das ist halt schon ziemlich krass. Es gibt halt eine sehr starke Balance des intellektuellen globalen Blob, keine Ahnung. Deswegen, ich sehe das halt so, dass es bald ziemlich wertlos wäre das Papier, was drauf steht, dass du hast das und das.
Ist es doch heute schon, meines Erachtens nach. Also ich wie gesagt, ich studiere auch Informatik, 8 Semester, und es ist kompletter Stuss, wenn ich mir meine Leute anschaue, die teilweise 3.000, 4.000 Euro verdienen und irgendwie einen Hauptschulabschluss haben, weil sie sich halt spezialisiert haben irgendwann mal. Naja, da fragt man sich dann auch, für was mache ich den Scheiß eigentlich?
Also ich persönlich, ich kann ganz kurz noch erzählen, als ich in Dänemark war, hatte ich halt auch so eine FH-artige Schule, oder das war vielleicht eher Berufsschule-artig. Und da ging es darum, dass man halt, ja gesagt, man hat halt, erstmal hat man Windows gelernt, dann hat man halt ein bisschen Linux gelernt, dann hat man halt ein bisschen Cisco-Routing, Netzwerk, bla bla bla. Es war halt so ein Meta-Beruf für alles, was es so gibt in der Welt halt. Und dann war halt der ganze Punkt noch dahinter, dass die Schule halt von dem Staat bezahlt wurde für jeden Schüler, der durchkommt. Ich habe ungelogen in dem Datenbank-Kursus nicht mitgemacht. Also ich habe gesagt, Jungs, ich kann SQL, ich habe mit Oracle gearbeitet schon, was ihr noch gar nicht kennt wahrscheinlich. Ich meine, das ist jetzt nichts Tolles, aber ich habe mit Oracle gearbeitet. Dann kommt ihr mir Microsoft Access an und dann soll ich nicht das Ding als Datenbank nutzen, sondern ich soll es als grafischen Designer nutzen, damit ich irgendwelche Formulare bauen kann. Ich habe das nicht mitgemacht und dann kamen die zu mir hin, Benni, wir können dir nur eine 2 geben. Ich denke, was, willst du mich verarschen? Ich habe nichts gemacht. Ja, aber wir wissen, dass du es kannst. Ich denke, das ist aber nicht gut genug. Alle anderen, die in meiner Gruppe waren, haben keine, haben eine schlechtere Note bekommen als ich, der nichts gemacht hat. Was ist halt ziemlich lächerlich alles. Also ich weiß es nicht. Und nur weil ich immer so Klugscheißer in der Schule, was man halt...
Ja, also, aber damit hast du zu leben. Wenn du dein Maul aufreißt, dann bist du immer der Arsch.
Ja, hat er in dem Fall war das ja positiv, also...
Ja, okay.
Ich meine, ich persönlich war danach, als ich reflektiert habe darüber, über das, wie das war, war ich nicht begeistert davon, weil ich mag mich selber nicht, wenn ich so klugscheißerisch daherkomme. Aber dass das akzeptiert wird und dann auch noch gesagt wird, ja, alles wunderbar, dann, ja, komisch, komische Leute.
Die Unis werden ja immer, Achtung, Achtung, Verschwörungstheorie, die Unis werden ja immer mehr von Firmen unterwandert. Wenn man so Spiegel online liest oder sonstige Sachen, wird ja immer schlimmer.
Also, natürlich, ich meine, ich kenne das halt nur von Erzählungen, dass es halt, ich meine, Java wird halt gemacht und sowas, was ich jetzt nicht unbedingt als Computer Science sehe. Das sehe ich halt eher als, wenn du es brauchst, kannst du es halt beibringen, aber das ist nichts, was man jetzt in der Schule lernen muss, weil das so schwer oder kompliziert ist.
Ja, wie sollte es denn aussehen, deiner Meinung nach?
Ja, das ist die Frage. Also ich sehe das so, dass, ich meine, es gibt schon Bereiche, die in der Informatik interessant sind. Ich weiß nicht, ob das 100% Informatik ist, aber so Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz und sowas finde ich recht interessant persönlich. Und dann natürlich ganz generell Algorithmen muss man kennen, Compiler sollte man gerne kennen. Aber das kann man alles auf einen theoretischen Grund machen, ohne dass man jetzt sagt, ja, das müssen wir in Java Bytecode-Dingsbums schreiben. Also das ist halt, ich sehe das irgendwie ein bisschen, ja, Thema verfehlt. Die sagen ja immer, die wollen Fundamente bauen, aber was für ein Fundament ist denn Java bitte? Also echt.
Ja, ich denke einfach, da geht es darum, ein Grundfundament zu schaffen, dass die Leute einfach wissen, worum es geht. Ich persönlich finde es relativ lächerlich, weil das, was ich in den ganzen Jahren hier gelernt habe, ist komplett für den Arsch. Das hätte ich mir im Endeffekt auch in, sage ich mal, in einem Jahr locker anlesen können oder autodidaktisch beibringen können.
Ja, guter Punkt. Also bei mir war das genauso. Also es ist jetzt nicht so, weil ich jetzt super, super cracked bin, sondern eher, das ist halt, wenn ein Hobby das ist, dann weißt du die Sachen meistens sowieso schon. Der einzige Punkt, den ich bei mir als Fehler sehe, ist, ich hätte gerne ein bisschen mehr Mathematik als Hintergrund und dann halt irgendwie mal so ein ja, ich weiß es nicht. Also mit Mathematik ist definitiv wichtig und dann halt irgendwie versuchen, so Algorithmen mal, die kriegt man nach der Zeit dahin. Man weiß ja, okay, das ist jetzt aber zu komplex, also um das mal jetzt kurz auszudrücken. Das merkt man halt auch schon, wenn man das halt ein bisschen macht, aber ich weiß nicht. Also generell bin ich von Universitäten echt nicht begeistert, besonders weil die Leute, mit denen ich halt spreche, die gingen einfach nur zur Universität, weil die meinten ja, Informatiker kriegen halt viel Kohle. Aber die machen das halt nicht aus Leidenschaft, das ist halt...
Ja, also ich sag dazu immer, ein Chemiker oder ein Informatiker, die sollten das daheim auch machen. Und ansonsten sind es keine Informatiker, eben so wie bei den Leuten, die ich halt kenne, wie gesagt, 8. Semester, komplette Fachidioten haben bessere Noten wie man selbst und man sitzt dann immer da und denkt sich nur so, wie kann denn das sein? So, aber da meint man genau wieder, okay, die können besser auswendig lernen, ist ja auch nicht schlecht.
Na klar, das ist auch so ein Punkt, dieses Unterwerfen. Das ist das Einzige, was du zeigst, wenn du in eine Uni gehst, ist halt, dass du dich unterwerfen kannst für so viele Jahre. Und das ist ja, halt inkompatibel mit der Hacker-Ethik, dass man halt misstraue Autoritäten und challenge Autoritäten. Und was machst du? Und da gibt es die Autoritäten in der Uni. Also ich persönlich bin überhaupt nicht überzeugt von...
Ist nicht nur an der Uni so, ist auch an der FH so.
Ja gut, FH, ja, okay. Ich meine, bei mir war das ja auch so. Ich musste mich auch unterwerfen und das habe ich halt nicht gemacht. Und die haben mir trotzdem gesagt, das war alles wunderbar. An der Stelle haben die versagt. Also es tut mir leid. Weil besonders durch diesen Effekt, dass die Geld dafür kriegen, wer durchkommt. Dann hast du ja komplett alles verworfen, was für Wissen lernen, Wissen beibringen steht. Ich weiß es nicht. Also du,
ja, das führt das System einfach ad absurdum.
Ja, klar. Ja.
Kompletter Schwachsinn. Naja.
Also mir erzählt gerade gesagt, dass man Alternativen ansprechen sollte. Ich meine, die einzige Alternative, die ich für richtig halte und ich finde, die meisten Leute, die das so vielleicht gehandelt haben, haben echt wunderbar. Autodidaktmus. Also du bringst die Sachen halt selber bei. Im Endeffekt. Also du sitzt halt zu Hause und dann denkst du dir, warte mal, ich hätte jetzt mal Bock, einen Compiler zu bauen und dann liest du dir das halt an. Oder machst, oder learning by doing im Endeffekt. Also, ja.
Ja, sehe ich genauso.
Also das ist im Endeffekt, ja gut, dann haben wir jetzt nur noch 1,5 Stunden über und dann haben wir schon Konklusion gehabt.
So, wie viel Zeit haben wir jetzt? Rund 20 Minuten gerade mal.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Nächstes Thema, genauso, bla, ich mag die GPL nicht, weil die GPL, das sind für mich alles Faschisten und BSD ist viel cooler, weil die sind alle nett und lieb.
Das Problem jetzt an der Stelle ist, ich hatte neulich erst eine Diskussion damit und musste aber die Seite der BSD-Lizenz ergreifen.
Oder ist auch richtig so.
Es ging eher darum, dass alle Leute GPL-Fanboys waren, habe ich halt die BSD verteidigt und dann ging es halt darum, dass alle BSD-Fanboys waren, habe ich die GPL verteidigt. Also wie ich schon mal gesagt hatte, ich liebe es zu trollen, weil beim Trollen lernt man irgendwie sau viel, ja, finde ich. Also und ja gut, aber BSD, ja weiß ich nicht, ich finde das an einigen Stellen wunderbar, an anderen Stellen finde ich es halt ein bisschen zu lasch. Also
ja, genauso wie die GPL, das ist halt für den jeweiligen Einsatzzweck. Aber ich glaube irgendwie, dass die GPLer etwas, wie soll ich sagen, radikaler unterwegs sind.
Natürlich, also das müssen sie ja laut Lizenz auch. Also das ist halt einmal frei, immer frei. Das ist halt BSD halt irgendwie nicht so, ne?
Ja, ist denn die GPL dann nicht genauso wie gegen das, wogegen sie eigentlich kämpft?
Nee, weil die GPL garantiert dir Freiheiten. Das heißt, du gibst Freiheiten auf, um Freiheiten zu bewahren. Das ist im Endeffekt, ja, was du machst. Und das ist halt ein Trade-off, den finden viele halt super. Also ich persönlich finde ihn auch an einigen Stellen echt gut. Also das ist jetzt zum Beispiel OpenWRT, also der Linksys-Router damals oder vor ein paar Jahren, dass der halt irgendwie GPL-mäßig halt freigemacht wurde. Das ist der einzige Grund. Wäre es BSD, würde das Ding keiner anfassen können. Aber dadurch, dass es GPL war, war das halt so. Die Leute haben rausgefunden, mein Netfilter-Code ist in dem Ding drin. Alles klar, entweder machst du den Source offen oder du bezahlst mir eine hohe Summe. Aber da der Harald Welte wahrscheinlich nicht so drauf ist mit dem Geld, sagt er halt, ich bin eher für Freiheiten, weil Geld ist mir nicht so wichtig wie Freiheit, hat er halt gesagt, gib mir den Quellcode und dann machen wir da riesengroße geile Projekte draus. Das kannst du mit BSD halt nicht. Ich meine, sieht man ja.
Unix ist halt irgendwie angenehmer. Also man hat halt so die einzelne Unix-Basis, man hat sein FreeBSD oder sein OpenBSD und das passt. Man hat nicht dieses Gewusel wie bei Linux. Die Linux-Community, glaube ich, ist bei weitem größer, aber die bringt es nicht fertig, das Ganze auf den Desktop umzusetzen. Also so rüberzubringen, dass ich es meinen Eltern installieren kann.
Kann ich nicht kommentieren, da ich niemals Evangelist war. Also ich habe vielleicht dreimal Ubuntu gesagt, habe es aber selber nie genutzt und habe mir mittlerweile herausgefunden, das ist gar nicht so toll, wie die Leute alle mehr sagen. Also es ist anscheinend nicht wirklich installieren und dann passt es, weil irgendwie, ja, weiß nicht, anscheinend ist Fedora an der Stelle besser. Aber ich kann da nichts zu sagen. Also.
Ach schade, jetzt sei da nicht so tolerant.
Ich meine, ich persönlich installiere mir meinen Arsch Linux und dann läuft das einfach. Ich weiß es nicht, also es läuft. Plus, ich habe halt nur meine, keine Ahnung, meine 3-4 Applikationen, die ich halt wirklich brauche. Alles andere ist mir eh egal. Plus, wie in einer Sendung schon angesprochen, ich nutze eh Opera als Browser. Deswegen, ich bin eh nicht auf der freien Schiene, das ist alles frei. Und wenn das nicht frei ist, dann drehe ich ab. Also, ich gehe auch schon Kompromisse ein. Deswegen, ja.
Ja.
Ich meine, aber ich verstehe jetzt nicht, aber BSD heißt ja im Endeffekt eigentlich nur, also summiert heißt es ja im Endeffekt nur, BSD sagt, du kannst den Code hier haben und machen, was du möchtest. Das heißt, ich gebe dir den Code eigentlich der Menschheit, eigentlich wie Public Domain, nur dass du vielleicht irgendwie ein bisschen einen Kredit bekommst irgendwo. Und GPL sagt halt, ich mache den Code frei und der bleibt für immer frei. Und das heißt halt was anderes. Ich meine nicht. Also als bestes Beispiel ist natürlich Microsoft mit dem BSD.
Ja, mit dem Netzwerkstack.
Genau, also ich meine, natürlich ist es gut auf der einen Seite, damit die halt jetzt, sind die halt ein bisschen sicherer als vorher. Oder vielleicht nicht ein bisschen, aber die sind halt sicherer als vorher. Aber ja, ist das alles, was man möchte? Ich weiß es nicht. Also ich kann die Frage nicht beantworten. Anscheinend war das für die in Ordnung. Also.
Naja, war ja auch keine Frage. Nicht um in dem Sinn. Ja, okay. Ich sehe schon, ja. Gut, mir fällt nichts mehr ein. Hast du noch was?
Ich meine, ich kann wieder auf das Thema Universität zurückspringen, wenn ich mich kurz mit ein bisschen Musik darauf eingesprochen habe. Heute haben wir übrigens keine freie Musik, weil ich gedacht habe, Leute kommen mit CDs in den Händen. Doch dann war da nichts und dann gibt's halt heute einfach nur die Night Shift, das heißt kommerzielle Musik mit Winamp, was auch nicht frei ist, läuft auf dem Windows-Rechner, alles klar. Ich danke für den Anruf, Evo, vielleicht kannst du nochmal später anrufen, wenn dir was eingefallen ist, oder?
ja, kann ich gerne machen. Ja, genau, bis nachher dann.
Ja, hau rein. Okay, ciao. Musik, ciao, ciao. Okay, wir sind wieder da bei Def Radio 102,6. Ich mache das jetzt als Jingle jedes Mal, das macht wunderviel Spaß. Und zwar möchte ich jetzt ganz kurz wieder zurück zum Thema, oder nicht ganz kurz, eigentlich den Rest der Sendung hoffentlich, kurz zurück zum Thema. Und zwar hatte Robert im IRC einen Punkt aufgebracht, der hieß, du sollst programmieren lernen, welche Sprache ist doch wurscht. Und dann erzählte, dass er Pascal, Java, C++, Lisp, Prolog und Assembler gebraucht hat an der Uni, war nicht umsonst und er sagt, er kann sich innerhalb von 2 Wochen eine Sprache beibringen oder wieder einarbeiten. Das ist jetzt nicht ganz klar aus dem Satz, meiner Meinung nach. Und er hat genug gesehen, um sich schnell in eine neue Sprache einzuarbeiten. Punkt 1, es ist meiner Meinung nach nicht egal, welche Sprache du lernst zum Programmieren, weil nicht alle Sprachen schärfen oder was ist denn das? Form dein Gehirn, wie auch immer, dein form your mind. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, das Ding halt. Auf jeden Fall, es gibt da so eine Theorie, die nennt sich Safe-Whorf-Theorie. Und da geht es darum, dass die Sprache, die du, mit der du aufgewachsen bist, wie zum Beispiel in Deutschland Deutsch, also als Beispiel, ist nur eine von vielen, die man in Deutschland lernen kann, die verändert, wie du denkst. Also dein Denken ist beeinflusst durch die Sprache, die du nativ in deinem Gehirn halt sprichst, wenn man davon sprechen kann. Und genauso ist es meiner Meinung nach bei Programmiersprachen auch. Wenn deine erste Sprache Java ist, oder ich meine, das allerbeste Beispiel ist ja immer Fortran. Das wird ja genug zitiert in den lustigen Foren, wo es um Programmiersprachen geht, dass du kannst Fortran in jeder Sprache schreiben. Und da ist natürlich ein großer Punkt, der ist halt dieses, du kannst halt komplett 1:1 übernehmen, einfach so, alles so schreiben. Oder du dein Gehirn oder dein Denkvermögen ist halt so beeinflusst, dass du eigentlich immer gezwungen wärst, in dieser Ecke zu arbeiten, dass du halt alles wie Fortran schreibst oder alles wie Java schreibst. Deshalb sollte man ja als, meiner Meinung nach, als erste Sprache etwas Mächtiges wählen, wie zum Beispiel Lisp. Da, wenn du halt eine mächtige Sprache hast und Lisp ist mächtig, einfach nur durch diese fehlende Syntax und Makros, da kann man zwar drüber diskutieren, aber Sprachen kommen da sehr schwer dran. Also so klassische Sprachen wie zum Beispiel C kommen halt nicht wirklich daran, wie halt Lisp sich selber bearbeiten kann. Und das schärft halt dein Gehirn ein bisschen anders als C. Das ist nicht so, es ist halt immer der Unterschied, was du als erstes lernst oder was, womit du die stark beschäftigst, das kann dein Gehirn stark verändern. Und das ist diese Safe-Wharf-Theorie. Kann man bei Wikipedia nachlesen. Ist sehr berühmt in der Ruby-Community, weil die sich halt sehr viel daraus machen, dass Ruby so angenehm ist zu denken, dass man dann halt alles mit Safe-Wharf hinkriegt und alle Sprachen schreibt man dann wie Ruby. Deshalb gibt es auch oftmals Sachen, warum soll ich jetzt von Java nach C-Sharp wechseln? Das ist eh dieselbe Sprache. Ein paar mehr Features, aber im Endeffekt sieht es aus wie Java-Code für mich. Also, das ist einer der Punkte. Und ich meine, Assembler hat er auch erwähnt und Prolog. Prolog akzeptiere ich voll. Auch wenn es Lisp-Dialekte gibt, die Prolog emulieren oder komplett Prolog ersetzen. Assembler hat natürlich den Sinn und Zweck, dass du verstehst, was unten abgeht. Das sollte man sich definitiv beibringen, wenn man nicht komplett in dem High-Level-Sumpf gefangen ist, wie ich. Das war die Kritik an Robert. Vielleicht kommt er später darauf zurück. Ich werde das dann ansprechen. Dann war noch von eine Sekunde Chris Chiristi oder ja, okay, Chiristi. Es geht darum, dass man braucht ja einen Hochschulabschluss, weil man sonst keinen Job bekommt oder man sonst nicht genug Geld bekommt. Das ist das Argument. Ja gut, ich meine, ich kann jetzt mit meiner eigenen Erfahrung kommen und das heißt halt, dass ich keinen Abschluss hatte. Ich habe das in Dänemark gemacht, bin in die Ronda gezogen, habe hier gearbeitet, habe gesagt, dass in Dänemark das Niveau ist mir zu lächerlich. Was jetzt nichts damit zu tun, dass ich der Super-Obercoder bin, sondern eher das Niveau war einfach ziemlich niedrig. Ja, habe ich ja vorhin erklärt. Also Windows ein bisschen konfigurieren, ein bisschen DNS war halt lächerlich. Auf jeden Fall hatte ich keinen Abschluss und habe trotzdem so viel wie ein Ingenieur verdient. Ich meine, das kann natürlich die Ausnahme sein, aber wenn man sich die coolen Blogs der Leute durchliest, dann ist das eher normal. Also, was kommt denn so als Beispiel her? Jamie Zawinski, der Typ hat anscheinend nur einen Highschool-Abschluss und ist laut Peter Norvig, das ist momentan der Search Director für Google, der brillanteste Coder, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat. Was so viel heißt wie, es gibt keine Korrelation zwischen diesen beiden Variablen. Das ist halt irgendwie, man kann das natürlich wegargumentieren, dass es gibt halt Street Fighter und es gibt halt, das ist halt das Lieblingsargument von manchen Leuten, Street Fighter und dann gibt es halt Dojo-trainierte Menschen. Dojo-trainierte Menschen wie Karate, sind Leute, die lernen halt, die werden darauf trainiert, in Turnieren zu kämpfen. Das heißt, es gibt vorgefertigte Regeln, so und so sieht ein Kampf aus, so und so groß ist der Ring und nicht alles ist erlaubt und nur so und so und hier. Und dann gibt's halt, und dann werden halt diese Katas gemacht, das sind halt diese ganzen Wiederholungen, wie man halt den besten Schlag platziert und wenn die Person da und da steht und wie auch immer, dass man halt wirklich für das Turnier und die Regeln komplett vorbereitet ist. Dann gibt es auf der anderen Seite die Street Fighter, die Brawler, die Typen, die sich halt einfach so Fight Club-mäßig halt aus dem Maul hauen. Die kommen halt aus der richtigen Welt. Also die hauen ja aufs Maul, egal ob das jetzt geringelt hat oder ob es nicht geringelt hat. Weil es geht einfach darum, jetzt geht es um diesen Kampf zu gewinnen oder nicht. Und meiner Meinung nach, oder auch der Meinung des dieses Konsensus, wie ich mich halt bewege, ist, dass Street Fighter generell Dojo-trainierte Leute fertig machen. Weil es geht halt, also natürlich in diesen nicht reglementierten Settings. Also die richtige Welt ist dann als Beispiel die Straße. Und das Dojo ist halt die Universität mit ihren Regeln und ihrem vorgefertigten Test, den man halt bestehen muss. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, was sie gewöhnlich in der realen Welt halt tun, dann wird meistens der Street Fighter gewinnen. Außer der andere Typ ist eine Mütze. Keine Ahnung. Nun kann man die beiden aber jedoch kombinieren. Also du kannst halt den Weg gehen, dass du erst arbeitest. Also du fängst halt erst an zu coden, hast einen Job, wie auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich kurz als ein bisschen Historie, Steve Wozniak, der andere Steve aus der Computerwelt, war zum Beispiel, ist ins College gegangen, wusste aber schon alles über, also nicht alles, aber wusste halt schon sehr viel über Elektrotechnik und Transistoren und boolesche Algebra, wie auch immer, alles, was so um Logic Gates und wo es halt, worum es geht, wenn man halt Sachen zusammensteckt, Computer baut und so, ganz kleine Dinge. Wusste alles, bevor er in die Uni ging. Und ist dann, ich glaube, nach dem dritten Jahr rausgegangen. Also, er hatte öfter mal pausiert, weil er nicht genug Geld hatte. Deswegen hat er nebenher ein bisschen gearbeitet oder ein Jahr lang gearbeitet, dann wieder Pause gemacht, also zum Studieren. Und er hat dann gestoppt und hat dann angefangen, bei HP zu arbeiten. Und dann hat er bei HP aufgehört und dann ging halt los mit Apple, eine Apple-Geschichte. Und er hat ja einen der best coolsten designten Rechner gebaut, ganz alleine, wenn man so, wenn man die Debatten sich mal durchliest. Also er ist anscheinend der Obercrack in seinem Gebiet gewesen zu dem Zeitpunkt. Und der einzige Motivator war laut ihm, er will einfach nur Leute beim Homebrew Club imponieren. Das ist natürlich ziemlich beeindruckend, wenn man mal schaut. Und dann irgendwie, ich glaube, nachdem er dann Multimillionär war, das war glaube ich 1980, ist er irgendwie 6 Jahre später wieder in die Uni gegangen, hat das Ding fertig gemacht und einen anderen Namen. Weil ich meine, er war schon bekannt als Multimillionär Steve Wozniak oder The Woz. Und hat es dann irgendwie unter einem anderen Namen Rocky Raccoon Clark. Das war wahrscheinlich seine Frau damals, wie auch immer. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel, ein extremes Beispiel von jemandem, der Sachen halt kann. Aber das sind halt diese autodidaktischen Leute, nach denen man streben sollte, meiner Meinung nach. Also ich habe eine schwere Zeit, jemanden zu finden, der nur universitätstechnisch ausgebildet ist, den ich irgendwie toll finde. Also der nicht gesagt hat, Unis sind scheiße oder ich habe mich sowieso autodidaktisch informiert. Also bei den meisten sind halt diese Philosophen. Also ein besonderer Favorit von mir ist Daniel Dennett. Er sagt, er hat zwar an der Uni, er war zwar an der Uni, hat sich aber autodidaktisch gelehrt. Also war anscheinend richtig eingeschrieben. Ich bin jetzt aber nicht hundertprozentig sicher wegen der Geschichte. Aber er war dann bei so Vorlesungen von supergeilen Philosophen damals. Was ich auch recht interessant finde. Ich muss jetzt aber ganz kurz dem Feiri sagen, dass er jetzt telefonfrei ist. Moment. So. Ich meine, das sind halt diese Beispiele von Autodidakten, George Washington, Thomas Huxley, keine Ahnung, alles so ältere, also die ältere von früheren Zeitpunkt her, Leute, die das voll drauf hatten, obwohl sie nicht an die Uni gingen. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob das ist, vielleicht ist es echt mein einziges Argument, es gibt halt Leute, die das drauf haben und die werden halt ihre Zeit, Moment, ich habe momentan irgendwie voll die Blockaden, aber auf jeden Fall, es gibt so einen Mark Twain-Quote, da ging es glaube ich darum, dass er sagte, I never let the schooling interfere with my education. Was so viel heißt wie, die Schule hat ihn nie gestört daran, sich weiterzubilden. Oder er hat es nie erlaubt, dass die Schule sich daran mit beteiligt. Also, was aber ziemlich interessant ist. Also ich bin persönlich jetzt auch jemand, der Schule nicht unbedingt gemocht hat. Ich war fast nie da, weil, ja, war auch immer so weiter Weg. Das war, glaube ich, der Grund. Ja, warum ging es jetzt gerade eben nochmal? Es ging darum, dass Autodidakten meistens die professionellen, ausgebildeten Leuten wegrocken, ja. Ja, also ich meine, wie ich vorhin gesagt hatte, das waren halt diese Street Fighter-kombinierten Dojo-Leute, die rocken wahrscheinlich das meiste weg, weil die haben halt erstmal ihre Erfahrung in der realen Welt, die können halt coden oder die können ihre Sachen halt machen wie, also super, super toll. Und lernen dann noch den theoretischen Hintergrund dahinter. Und das ist, glaube ich, irgendwie die Kombination. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, erst die Theorie zu haben und dann die praktisch. Du musst halt irgendwie auch ein bisschen dieses Gefühl des Entdecken haben. Was ich ziemlich, also ich persönlich bin da voll der Fan von. Also einfach nur mal ein bisschen rumzuprobieren und dann wirst du halt merken, ob du was richtig machst oder nicht. Also das... Moment, da gab es gerade im IRC einen Spruch, den ich jetzt kurz vorlesen werde. Robert hat gesagt, ja, es gibt die Cracks, die ohne Ausbildung top waren, aber wie viele waren ohne Ausbildung Versager? Also wenn wer kommt und sagt, ich will einen Job, ich bin Autodidakt, sagt das nichts aus. Er hat einen Abschluss, sagt das schon mal etwas. Und dann gibt er als Beispiel, dass Linus Torvalds hat auch einen Uni-Abschluss. Das ist richtig, ja. Also Torvalds hat einen Abschluss. Ich behaupte trotzdem, dass, ich meine, natürlich, du kannst da hinkommen und ich will einen Job, ich bin Autodidakt. Nur heutzutage leben wir in einem Zeitalter, dass du Internet hast. Und Computer eignen sich hervorragend dazu, Projekte auszuprobieren, die zu publishen, die von anderen Leuten kritisieren zu lassen und dann zu gucken, wie weit du damit kommst. Also das hat schon einen starken Effekt daran. Also wenn meistens Leute sagen, ich möchte gerne bei euch arbeiten, ich möchte gerne zum Beispiel Smalltalk machen, dann wird hundertprozentig dein Name plus Smalltalk in Google angegeben, um zu gucken, ob du denn auch Smalltalk kannst oder ob du einfach nur, also ob du dich auch ein bisschen beteiligst daran. Und das macht, glaube ich, heutzutage stark viel aus. Plus natürlich diesen ganzen, diese Reputations, also das ist halt, das kann man nicht komplett weglassen. Also Reputation hat sehr viel damit zu tun. Wenn zum Beispiel, ich kenne jemanden, der ist Autor von ein paar Python-Projekten, der wird angeschrieben von irgendwelchen Top Fortune 500 Companies, die halt irgendwie sein Projekt lesen und sagen, hey, willst du nicht für uns arbeiten? Die haben sich seinen Code nie angeguckt, aber da einfach, dass der Name ist da, er hat halt Projekte rausgebracht, die rocken anscheinend, die haben ihre kleine Community, wie auch immer. Und der kriegt Angebote, obwohl er gar nicht trainiert ist in dem Gebiet. Also vielleicht sollte man dieses Open-Source-Zeug vielleicht auch ein bisschen als Promotion nutzen. Also wäre jetzt ein Punkt, den man halt untersuchen könnte. Aber er hat einen Abschluss, sagt schon mal was aus. Oh, jetzt ruft Fairi an. Eine Sekunde und... Wunderschönen Tag, du bist auf Death Radio, Radio?
Ja, yeah, servus, hi.
Hallo, hast du eigentlich mitgehört, weil ansonsten müssen wir hier alles wieder wiederholen.
Ja, ich habe halbwegs mitgehört hier. Ich habe auch schon schön ausgemacht gerade eben meinen Ton, damit es keine Rückkopplung gibt und alles, habe alles im Griff.
Hast du dir autodidaktisch beigebracht, das Radiosystem?
Ja, ja, genau, alles empirisch.
Na, was hast du denn zu dem Thema, weil ich kann mir vorstellen, dass du auch... der Kontra-Gegner sein kannst, wenn du möchtest. Also.
Wenn ich will.
Ja. Das ist der Punkt, ja. Ich meine, wir müssen kurz mal, darf ich dich outen oder nicht?
Outen als was? Als Student oder was?
Als Student, ja genau. Als jemand, der zu solchen Vereinigungen geht und
ja, sich da... Ja, ich kürze diesen perversen Leuten, die sich das antun, ja.
Vielleicht können wir ganz kurz nur mal so eine kleine Meta-Information zu uns beiden erzählen. Ich habe mich einmal auf den Weg gemacht und habe eine von... Mike seinen Vorlesungen besucht.
Oh ja, ja.
Mhm. Mike, wie würdest du das jetzt zusammenfassen, diese Vorlesung? War die jetzt normal oder war die eher außergewöhnlich?
Die war eigentlich sehr, sehr nett. Die war sogar extrem nett. Das war ja eine Vorlesung, die war schon für höhere Semester.
Nee, mir ging es ja darum, ob das war das eine außergewöhnliche, also im Sinne von, ob die jetzt außergewöhnlich gut oder schlecht ist, ja egal. Oder war das, ist der Standard immer so oder ist der Standard nicht immer so? Also das ist für mich persönlich.
Wir hatten da sogar den Gastdozenten da gerade da, oder? Das war gar nicht unser normaler Prof, das war der Typ von irgendwo auswärts her, oder?
Ja, vielleicht sollten wir das nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt positiv dazu kommentieren werde.
Ja, also die Veranstaltung, wo du dabei warst, das war eigentlich ein Seminar, oder? Nee, nicht, das war eine normale Vorlesung, glaube ich. Eine normale Vorlesung, die über das ganze Semester ging und du hast dann halt eine Vorlesung auch mitgesehen, da habe ich dich mal mit reingeschleppt, nach dem Motto, hey, das ist eine spaßige Vorlesung.
Mhm.
Da hatten wir gerade einen Gastdozenten, also das war gar nicht der eigentliche Prof, der da diese spezielle Vorlesung gemacht hatte. Aber es war trotzdem, also ja, es ist halt, du hast ziemlich viele Faktoren, die so eine Vorlesung beeinflussen. Zum Beispiel, wie viele Leute sind da? Das war eine extrem kleine Vorlesung, waren glaube ich 12 Leute da, 12 Studenten waren im Publikum,
mhm,
und hatten da einen Hörsaal. Also der Hörsaal war vielleicht zu 15% voll. Also da war viel Platz. Und ja, man konnte auch deswegen halt nichts Fragen stellen. Das war jetzt
aber
nicht...
Aber die Steckdosen waren nicht frei. Also
ja, die... ja. Ich glaube, in den Jahrzehnten, als wir unsere Uni gebaut haben, da hatten sie das mit den Steckdosen noch nicht so ganz drauf. Das sind bloß die zwei Steckdosen für die Raumpfleger, glaube ich, damit die hier saugen können. Na, ja, aber wir bringen inzwischen Steckerleisten mit in die Vorlesung teilweise, damit wir dann hinten in den hinteren Reihen mit unseren Notebooks
wenigstens etwas, sind. Also wenigstens etwas Positives in der Vorlesung. Nein, ich meine, die fand die jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand sie einfach nur für mich persönlich am Thema vorbei. Aber
naja, was heißt am Thema vorbei?
Ja, ich weiß nicht,
bei der Session, wo du dabei gewesen bist, bei der Vorlesung, war halt mal ein Gastdozent da, der hat halt mal
berichtet,
wie es in der realen Welt angeblich draußen aussehen soll. War natürlich jetzt für dich ein bisschen blöd, weil du kommst aus der realen Welt und wolltest dir mal die Uni-Welt angucken.
Ja, das ist natürlich richtig. Ich wollte mir natürlich auch ein bisschen die andere reale Welt anschauen, und wenn ich darüber nachdenke, dann möchte ich eigentlich gar nicht wieder zurück in die reale Welt. Also, am liebsten möchte ich eigentlich, weiß ich nicht, zu Hause bleiben.
Oh, du Armer.
Na, also, wenn man, also, ich hab dir das ja auch gleich danach gesagt, und dem Professor habe ich ja auch gesagt, dass es für mich halt voll am Thema vorbei war, weil ich komme ja schon mit einer starken opinionated Idee von Software Development rein, und wenn ich dann, ich meine, da musst du ja auch ein bisschen das verstehen können, dass du würdest dich wahrscheinlich auch nicht dazu zwingen lassen, ein V-Modell zu machen, oder?
Niemals.
Also das sind halt dieses Autoritäten folgen ist halt irgendwie an einer Stelle halt wirklich eingebrannt in jemanden. Also
ja, also vielleicht müssen wir doch noch dazu sagen, worum es da ging bei der Vorlesung. Also es ging so im Groben und Ganzen um Techniken zur Softwareentwicklung und Qualitätssicherung bei dem Ganzen, so mal, genau. Um jetzt zu konkret zu werden. Und naja,
also
die Vorlesung war für eine Uni-Vorlesung eigentlich extrem cool, weil man macht halt das, was man in Uni macht. Man bespricht halt alle möglichen Formen und Varianten und Möglichkeiten, wie man so ein Softwareprojekt organisieren kann, und überlegt sich dann halt die Corner Cases, die auftreten können. Also was kann extrem gut sein, was kann extrem schlecht sein, wenn man so ein Modell macht, und in welchen Situationen kann welches Modell sinnvoll sein. Und naja, so macht man das halt als Akademiker. Man definiert sein Problemfeld,
genau.
Und überlegt man sich alle möglichen Variationen, die es geben kann, und dann macht man vielleicht noch ein bisschen so Bewertung von dem Ganzen und dann eine Conclusion, und dann ist das Thema behandelt.
Ja, aber da gibt es aber einen Punkt, der halt irgendwie nicht sehr attraktiv für mich ist. Das ist halt dieses vorher lange Nachdenken. Das hat ja schon in sich selbst eingebaut Waterfall-Modell. Also allein dieses Nachdenken und nicht Ausprobieren. Also ich bin persönlich eher für komplett einfach nur Praxis. Und was läuft, wird halt weiter benutzt. Was nicht läuft, wird halt weggekickt. Das ist natürlich in der akademischen Welt, wo man sich halt nur Gedanken macht, ist es halt ein bisschen, sagen wir so,
halt
extrem
anders.
Ja. Es ist halt alternativ. Und diese Alternativität, die ich vielleicht interessanter finden würde, fehlt halt in dem Setting. Also ich weiß ja nicht, wie das sonst so ist, aber sitzt sie da mal...
Du kannst es halt nicht machen in der Zeit und in der Breite. Also du kannst jetzt nicht hier eine Studentenschaft von, gut, okay, zwischen 10 bis zu, was ist das Maximum, was ich in der Vorlesung erlebt habe? Ich glaube 300 im Grundstudium war mal das Größte, was ich in der Vorlesung erlebt habe. Du kannst nicht so viele Leute den Stoff von 0 bis, keine Ahnung, Data Mining, Neuroinformatik, kannst du denen mit Learning by Doing beibringen. Das skaliert halt nicht. Das heißt, du musst denen halt ein Buch geben oder ein paar Slides vorwerfen, und dann sollen sie das lernen. Und die einen lernen es halt nur auswendig, die anderen können es vielleicht wirklich machen dann nach so einem Semester, wenn sie da Übungen gemacht haben und so ein Zeugs. Aber ja, der Default-Weg für einen Akademiker ist halt, ja, dann denken wir mal intensiv drüber nach und dann haben wir eine Lösung.
Ich meine, ich bin jetzt gar nicht dagegen, dass man halt nachdenkt. Ich meine, ich finde Nachdenken echt wunderbar. Ich finde das halt nur mit diesen, bevor man praktische Erfahrung hat, Nachdenken, ist meiner Meinung nach nicht wichtig oder es bringt nichts, weil du hast ja keine Erfahrung, auf die du beziehst. Du hast nur Theorie, die halt komplett, die kann relevant sein, die kann auch irrelevant sein.
Ja, aber das mit der Erfahrung ist halt so ein Ding. Mein Semester geht ein halbes Jahr, hast du nach einem halben Jahr C oder nach einem halben Jahr C++, schlimmer noch, Erfahrung mit C++? Nö.
Also,
das kannst du vergessen.
Also, ich gebe dir recht, dass du ein halbes Jahr ist nicht genug, eine Sprache zu lernen. Es reicht aber, um da reinzukommen. Also,
und das kriegst du aber mit strengem Nachdenken auch hin. Ich meine, und machst ja auch nicht nur Nachdenken. Also, im Optimalfall machst du ja auch Übungen und so einen Quatsch. Und,
aber gut, aber Übungen sind halt, ich meine, aber du wärst trotzdem forciert, in der Uni gewisse Programmiersprachen einfach einzusetzen. Egal, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht. Also.
Ja, im Gegenteil, manche Unis machen sich sogar einen Spaß draus, explizit unsinnvolle oder sinnlose Sprachen zu lernen, nach dem Motto, ja, wir wollen ja euch hier nicht auf den Beruf vorbereiten, sondern wir wollen ja Akademiker nachzüchten. Deswegen bringen wir euch jetzt was bei, was euch überhaupt keinen Nutzen bringt, um euch die Konzepte und nicht irgendeine konkrete Implementierung beizubringen, weil wir müssen ja hier die Konzepte unterrichten, und dann wäre es ja überhaupt nicht hilfreich, wenn man euch jetzt irgendwas gibt, was ihr dann praktisch benutzt.
Hast du denn mal Beispiele für Sprachen, die...
Ja, zum Beispiel kannte ich einen Kommilitonen, der hat Scheme die ersten paar Semester gehabt. Die haben kein Java, kein C, kein gar nichts in der Richtung gehabt.
sondern das ist doch wunderbar. Team.
Also hallo, Scheme, ja, High-Level Benji, oh je, okay, falsche Baustelle, da bin ich bei dir natürlich genau richtig.
Ich meine,
aber ich fand es sowas von krank, den Leuten da Scheme beizubringen. Ich meine, hallo, was kannst du denn Scheme machen? GIMP-Plugins.
Ja komm, jetzt hör mal auf, also jetzt geht's ja bald echt zu weit hier. Scheme kann alles, hallo? Es ist eine, ich meine, ich gebe zu, dass die
hier kann ich sogar Prolog hinwerfen, du meinst, ja, Prolog Spitze, kann alles.
Ja, also ich bin da gar nicht so, also ich würde sowas echt lieber mögen. Einfach nur dieses Nicht-Mainstream-Sein hat schon was. Egal, ob das jetzt unbedingt...
Also, aber mal ganz ehrlich, insofern wärst du gar nicht so ungeeignet für eine Uni. Weil da kannst du wirklich mal mit abgespacedem Kram dich beschäftigen.
Ja gut, ich meine, das war jetzt einer von den Kommilitonen. Ich meine, das andere, was du erwähnt hattest, war halt Java. Und ich habe persönliche Erfahrungen mit Leuten, die gesagt haben, ja, Java. Und ich habe erst angefangen zu programmieren, als ich in die Uni ging.
Ja.
Und dann muss ich C++ machen und bla und hier und zack.
Ja, gibt's. Also so ein Grundstudium ist ein soziales Erlebnis. Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, wie die Leute da reinkommen, mit welchen Vorstellungen. Also in so einem ersten Semester, da sind Leute nach dem Motto, ja, ich habe noch nie vorher einen Computer gesehen, aber ich möchte mal irgendwie viel Geld verdienen, deswegen lerne ich jetzt Informatik.
Mhm. Ja klar, das war da.
Ja, und halt Leute, die dann, keine Ahnung, schon irgendwie 2-3 Jahre programmiert haben, auch kommerziell irgendwo bei einem Startup oder sonst irgendwo privat in einem Open-Source-Projekt und es richtig drauf haben, da schlackern die Ohren. Das ist, ja.
Und dann, ich kann mir vorstellen, also das, also ich persönlich würde behaupten, dass das ist der Grund, an die Uni zu gehen, dass du andere Leute triffst, die das drauf haben.
Ja. Ja.
Also das kann man, also da würde ich 100% dahinter stehen, das ist das, also die Chance, dass du ja jemanden triffst, der das drauf hat, ist einfach höher als in der generellen Population. Also
ja, also das stimmt. Also das Tollste an der Uni ist so die Vorselektion an Leuten. Du kannst in die Uni gehen und guten Gewissens dich in eine Vorlesung reinhocken und denken, naja, also wenn ich mich jetzt mal links und rechts so irgendwo umdrehe, die Leute, die da um mich rumsitzen, die haben alle einigermaßen Plan. Da sind keine Volldeppen dabei. Oder wenige. Weniger als normal. Es ist keine Volldeppen, ist vielleicht auch übertrieben. Aber du kannst, oder, naja, also, ja, es ist eine nette Vorselektion. Es ist fast... Ne, ist es ein,
also ich,
so wie bei uns im Montagstreff. Du kannst zu unserem CCC-Montagstreff kommen und da sind eigentlich fast nur coole Leute. Da sind nur coole Leute. Und das ist eigentlich sehr angenehm.
Ich behaupte aber trotzdem, dass Leute, die zum CCC gehen, eine andere Liga spielen als Leute, die an die Uni gehen.
Ja.
Also da ist noch eine andere Selektion da drin. Es kann jetzt positiv oder negativ ausgelegt werden. Die haben halt eine gewisse Charakteristik, die einfach, ja, weiß ich nicht, außergewöhnlich ist. Und wenn dir das liegt, dann gehst du zum CCC. Ich behaupte trotzdem, dass, ich meine, erstmal ist eine größere Gruppe in der Uni. Also, wenn du sagst, es sind 300 Leute im Grundstudium, die an einer Vorlesung teilhaben, dass darunter ein paar sind, die es drauf haben, ist klar. Dass darunter aber viele sind, die es nicht drauf haben, ist höchstwahrscheinlich. Und deshalb... Ich meine, natürlich, die Chance vergrößert sich natürlich, indem du an die Uni gehst, um da Leute kennenzulernen, die das drauf haben. Mhm. Weil, ich meine, wenn ich nach Subway gehe, dann sind da meistens nicht so die Cracks. Aber an der Uni ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und das ist halt auch, wie gesagt, das ist einer der Punkte, die einen überlegen lassen, ob man nicht da hin sollte. Also.
Ja, ich meine, es sind halt dann eigentlich jetzt so Sekundäraspekte. Ich meine, an die Uni zu gehen, weil die Community so toll ist, ist eigentlich nicht der offizielle Hauptgrund. Da kann man dann also sinnvollerweise wirklich dann noch konkreter werden und dann zu einem CCC-Treff gehen oder sonst irgendwo sich einen gescheiten Arbeitgeber suchen, wo die Leute auch irgendwie, wo man davon ausgehen kann, dass Leute, die da arbeiten, auch gut drauf sind. Also
ja, klar, ich meine,
aber das geht halt auch mit der Uni. Du kannst auch an die Uni gehen und dann davon ausgehen, okay, wenn ich mich halt für ein Informatikstudium interessiere, dann finde ich da lustige Informatik-Spezies. Ja, so. Oder Bio, was weiß ich was, oder Medizin oder so.
Nee, also das ist, wie gesagt, kann nur zustimmen, das finde ich super toll. Und ich meine, wenn man so, weiß nicht, Paul Graham liest du wahrscheinlich auch manchmal zwischendurch.
Ich bin nicht oft auf Programming Reddit unterwegs, so wie du.
Nee, Paul Graham hat ja seine ganzen tollen Essays schon Jahre zurück, liegen schon Jahre zurück. Also jetzt macht er ja nur noch Arc, das ist ja jetzt...
Ach, wieder so ein funktionaler...
Ist halt ein Lisp-Dialekt. Ja. Auf jeden Fall, er sagt jetzt auch persönlich, dass das Einzige, was er in seinem Studium gemocht hatte, war einfach nur die Leute kennenzulernen. Also er war ja Kollege, hat er, glaube ich, er hat das via Web zusammengebaut mit dem Typen, der den Morris-Worm geschrieben hat.
Okay.
Und die waren ja auch beide an der Uni und dann dieser Typ, dieser, ich weiß nicht, hieß er, irgendwas mit Morris hieß er mit Nachnamen, und er wurde als Graduate Student, wurde rausgekickt, weil er halt den Morris Worm geschrieben hat. Und das konnten sie halt nicht mehr haben in Harvard oder wo auch immer er war. Und dann meinte Paul Graham, hey, ich beneide dich so stark, dass du rausgeschmissen wurdest. Oder du wurdest nicht rausgeschmissen, sondern du wurdest halt irgendwie unehrlich entlassen, wie das heißt, wie in der Militär. Aber wenn du aufgibst, dann hast du halt dieses Stigmata, dass du aufgegeben hast. Und das wollte er halt nicht. Und,
ja.
Aber er, und ich meine, ich weiß nicht, ob du Y Combinator, dieses Startup-School, das ein bisschen
verfolgst. Sind nicht so komische, so Angel Investoren oder sowas Richtung für
Startup? Genau, also es ist ein Paul Graham plus ein paar sondern Kollegen, die halt so, die gucken halt sich ein paar Startups an, oder keine Ahnung, es gibt bis zu 100 Leute, die halt vortreten und dann sagen, das ist meine Idee, das sind meine Typen, die ich mit denen das machen würde. Und dann geben die halt ein bisschen Angel Funding. Und dann wird es halt was oder es wird dann nichts. Und da kann man, das sind dann wirklich die Creme de la Creme an klugen Leuten. Also, weil die dann halt, ich meine, das sind erstmal kluge Leute, die ausselektieren. Und dann halt nochmal, dann gibt es halt Leute, die halt auch motiviert sind, weil die meisten Leute, also ich persönlich bin auch jetzt kein Fan davon, dass ich mir vorstellen soll, dass ich jetzt noch, keine Ahnung, wie viele Jahre arbeiten muss bis zur Rente.
Aha.
Also, und plus, ich meine, ich persönlich bin überzeugt davon, dass du kannst dein Leben lang nicht Programmierer bleiben. Du musst irgendwann mal ins Management hoch, sonst, ich meine, die Hotshots, die jungen Hotshots werden dich überholen, wenn du 40, 45 bist, aus einer Familie, du kannst einfach nicht hinterher. Ich meine, wenn ich den ganzen Tag Bücher lese, programmiere, Blogs lese, wie auch immer, ganze Zeit konzentriere auf ein Thema, das kannst du einfach mit der Familie nicht. Weil du kommst von der Arbeit nach Hause und du willst einfach mit deiner Familie sein oder mit deinen Kindern sein oder mit deiner Frau sein. Deswegen.
Ich kenne eigentlich das ganze Spektrum. Ich kenne durchaus Informatiker, die ihre ganze berufliche Karriere halt programmiert haben und da auch ganz glücklich sind. Und ich kenne auch Programmierer, die mir gesagt haben, Michael, also du musst dafür sorgen, dass du mit 40 genügend Geld hast, um aufzuhören, weil wenn du wirklich so in Hardcore Entwicklungsprojekten drin bist, dann hast du einfach Stress wie ein Börsenmakler und du bist mit 40 verschlissen. Da musst du dann irgendwie genügend Geld haben oder halt ins Management abwandern, damit du diesen Stress nicht mehr gibst. Weil so Softwareentwicklung auf Deadlines, das ist halt mal, ja, kein Zuckerschlecken.
Ja,
wenn es da wirklich um große Projekte geht und du das nicht nur machst so, dass es dir scheißegal ist, sondern dass du auch Herzblut reinsteckst und das auch haben möchtest, dass es funktioniert. Das ist durchaus Stress.
Also aber
es geht beides. Also du kannst
ja
auch. Es auch einfach nur so machen. So vom 9 to 5.
Ja.
Wäre das 8 to 4, 9 to 5?
9 to 5. 9 to 5 passt, ja. Hast du recht. Also das
geht beides.
Ich behaupte trotzdem, dass du ein. Ich kenne halt nur die Geschichten von Amerikanern, weil ich halt mich sehr, also Daily What the Fuck oder so, wie auch immer, wo man sich bewegt halt, wo es halt darum geht, wie das mit dem Geld skaliert. Und es skaliert anscheinend recht schlecht, wenn du Programmierer bleibst, weil ein Programmierer wird irgendwann mal, wirst du in ein Team gesteckt und wenn du nicht Teamleiter sein möchtest, du musst einfach weniger verdienen als ein Teamleiter oder im Management. Das ist meistens gang und gäbe. Also es ist sehr selten. Ich weiß, dass es bei Microsoft anscheinend manchmal so ist, dass du Leute, die haben Programmierer, die echt nur programmieren und die kriegen trotzdem ein Managementgehalt. Einfach nur, weil die wissen, dass die Typen, oder Research ist es meistens eher. Aber das ist nicht die Norm. Also die Norm ist eher, dass du musst ins Management gehen, damit dein Geld halt hochgeht. Also
das kommt drauf an, ganz ehrlich. Also ich, auch da gibt es ein breites Spektrum. Ich kenne Firmen, da ist es wirklich so, die begreifen Softwareentwicklung so als, ja, so Art Fertigungsprozess, also ein Engländer würde oder Amerikaner würde sagen Blue-Collar Arbeit, also halt, naja, du machst halt Software-Manufaktur, du sitzt halt da in der Werkstatt an deinem komischen, nicht in der Drehbank, sondern eben am Computer und baust dann Software. Also die betrachten dich dann so als Handwerker quasi. Und es gibt Umgebungen, da wirst du halt als Forscher gesehen und machst Forschung und das schlägt sich dann eben auch
aber
Sachen wie Gehalt und Respekt und was weiß ich, was alles nieder.
Aber
auch wieder beides.
Ich habe es anscheinend nicht qualifiziert. Also es ging darum, ich rede natürlich von großen Firmen. Also ich rede nicht von kleinen Firmen, wo der Chef auch Programmierer ist und genau weiß, wenn ich meinen Programmierern nicht Top-Gehalt bezahle, dann gehen die halt woanders hin, wo es halt mehr Geld gibt. Es geht mir schon um Corporations, also die halt auch fixe, die haben halt fixed Sets, die man sagen kann, ja, so und so lange musst du arbeiten, damit du so und so viel Geld verdienst und bla bla bla. Mhm. Und es gibt halt Boni, aber die Boni machen halt jetzt nicht unbedingt so viel aus wie eine Hochstufung ins Management oder ins halbe Management.
Ja, ach, meine Erfahrung ist eher, also gerade wenn man jetzt nach Amerika schaut, dass das Problem ist, die Angestellten kriegen halt Gehälter. Und sobald du ins Management kommst, dann fängt halt an, dass du auch Firmenanteile kriegst und so ein Quatsch, also Stock und solche Geschichten. Und es ist halt nun mal so, mit dem Gehalt kannst du zwar sehr gut verdienen, aber du wirst nie stinkreich.
Ja, natürlich, du wärst generell nicht stinkreich, für jemand anderen zu arbeiten. Okay, also okay, ja, außer du bist Google Employee 43 oder so.
Ja, aber die sind auch alle nur reich geworden mit Aktien und nie mit Gehalt.
Nee, es geht darum, dass du musst halt eine gute Firma haben, dann musst du aber nicht ganz am Anfang sein, weil so die Google Employee 10 bis 20, die haben ja verhältnismäßig wenig Geld bekommen, wie die von 30 bis 50 oder sowas.
Ja, angeblich hat sogar die Putzfrau irgendwie da teilweise Stocks bekommen und ist jetzt Millionärin und tourt durch Amerika durch und hat ein Buch geschrieben und sowas in Richtung.
Echt? Okay, cool.
Ja, habe ich mal irgendwo gelesen. Keine Ahnung, ob das eine Urban Legend war oder...
Also wenn es keine ist, wäre das ziemlich geil.
Das wäre ziemlich cool, ja. Sei ihr gegönnt, Mike. Das ist eine witzige Story. Ja. Hey, wie hast du deine Millionen bekommen? Oh, ich
bin Google gearbeitet, ja.
Facility Management bei Google. Das ist ziemlich cool.
Ja.
Naja. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Qualifizierung und Wertschätzung für Programmierer, mit oder ohne Uni.
Also ich bin definitiv davon überzeugt, ich meine, es gibt ja Studien, die belegen nicht, aber die halt zeigen, dass, wenn man sich mal im Laufe der Zeit anschaut, wie das mit Zertifikaten aussieht, dass die Wertschätzung von Zertifikaten gefallen ist. Ich weiß nicht unbedingt, es war wahrscheinlich wieder Amerika, es tut mir leid, dass ich nicht deutschzentrisch bin, aber dass die Qualifikationen immer weniger wert werden.
Ja, lass mich da kurz drauf. Ich habe vor 2 Tagen mal in dieses JIG reingeschaut.
Was?
Kennst du JIG? So eine deutsche JIG-Version?
Nee. Also vom Namen habe ich mal einmal aufgeguckt. Ne?
Ja, fiel mir nur gerade ein, weil du meintest, amerikazentrische Sicht und so weiter. Ich habe mir das mal angeschaut in so einem deutschen DIG-Klon. Das ist sowas von schrecklich. Da kommen einfach nur die Meldungen, die vor 3 Tagen auf DIG gelaufen sind, in einem deutschen Blog, deutsch übersetzt, identisch, nur einfach übersetzt, ohne Angabe der Quelle, übersetzt rein und dann hast du es 3 Tage später auf diesen ganzen deutschen Sozialdingen.
Ja, internationaler Blog-Spam,
oder? Und das nervt. Oh ja, genau. Blog-Spam, richtig, so heißt es.
Ja, das ist
egal, habe ich mich aber von. Egal. Diese ganzen Zertifizierungen und sowas in Richtung, ich habe keine Ahnung. Hat das jemals irgendwas gegolten, irgendwas getaugt?
Also, ich kenne es halt nur, ich meine, wenn du an der Uni oder an dieser Berufsschule, wie auch immer, oder FH-ähnlichen Schule, an der ich halt war, wo es dann, da wird halt mal erzählt, dass, oh, wenn du jetzt hier Cisco Certified Supermaster bist oder sowas, dann kriegst du voll geile Gehälter. Dann ist klar, ne? Und dann machst du das halt mit. Ich meine, du musst es mitmachen. Erstmal, ich meine, es gibt halt manche Sachen, ich meine, oh, und ich bin ehrlich überzeugt, also ein Netzwerk fand ich an der Stelle schon interessant. Also Cisco-Kurse sind zwar, ja, du lernst es halt und nimmst den Test, was ziemlich lächerlich ist, aber ein paar Sachen bleiben halt hängen. Und wenn man sich dann nicht vor... Also worauf ich noch persönlich darauf eingehen wollte, dass ich bin zwar gegen Unis im Generellen an der Informatik, also so, weil ich jetzt, ich stelle mir vor, ich habe zu Hause einen Rechner und kann alles ausprobieren, was ich Bock habe, weil die meisten Sachen sowieso frei sind und wenn sie nicht frei sind, habe ich nicht so ein großes Gewissen zu dem Thema, weil Wissen ist wichtiger als Geld.
Okay.
Also so als Moral vielleicht mal in den Raum gestellt, dass, ich meine, Informationen wollen frei sein, ne? Kennt man ja. Und, aber deswegen ist halt Computer, Informatik und all diese Sachen, die halt mit Computer zu tun haben, prädestiniert dafür, dass man sich da halt ohne Anbindung an irgendwelche Schulen oder sonst was informieren kann und sich schlau machen kann und zum Experten hochwachsen kann. Das ist aber jetzt anders als, also in der Biologie kann ich, ich meine, ich rede jetzt als Laie vollkommen von der Biologie. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich da alleine rumsitzen kann Und wenn es denn darum geht, ich soll irgendwie Fossilien untersuchen, dass ich da am Limit bin. Also ich kann vielleicht mal mit der Chemie mithalten irgendwann mal, weil ich halt mir das da anbringe. Aber wenn es darum geht, dass ich halt mit meiner Axt da ein paar Fossilien sammle, dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Also ich habe wahrscheinlich nicht die Gerätschaften zu Hause stehen, die halt irgendwelche Carbon-14-Datierungen machen kann. Also du kommst halt ans Limit, was du halt bei Computern echt nicht kommst. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, was eine Universität einem bieten kann, was du nicht zu Hause haben kannst, for free.
Also du hast insofern recht, als dass die Informatik da ein bisschen eine Sonnenposition hat, weil du im Prinzip tatsächlich dir das alles, was du da in der Universität so lernst, theoretisch zu Hause beibringen kannst. Ich würde sogar behaupten, dass die meisten Studenten oder zumindest die ich so kenne und meine eigene Erfahrung geht auch in die Richtung, die halt in einer Vorlesung sitzen, weil sie drin sitzen müssen, aber während der Vorlesung nicht wirklich viel lernen. Und wenn halt eine Prüfung kommt, dann macht man halt mal 3-4 Wochen Autodidaktismus und dann geht man die Prüfung rein.
Also es gibt ja das ist Road Learning, ich weiß nicht, ob du das kennst. Road Learning?
Der Begriff sagt mir nichts, nee.
Wikipedia Road Learning, da geht es eigentlich darum, dass du das halt auswendig lernst im Endeffekt. Du lernst halt Sachen konstant, ganz kurz ins Short Memory reinkommitten und dann gucken, wie lange das hält und dann halt für die Prüfung passt das und danach halt nie was davon gewusst. Hä, wie, worum geht's mit das? Also das ist halt so ein anderer Modus, als wenn man sich das wirklich von Herzen wie heißt das auf Deutsch? Kinetismus? Ja, egal. Irgendwie so in dem Sinne. Da, wo die Kybernetik abschweift. Was machen, indem man das halt auch wirklich macht? Also, dass du bewegst halt den Körper, während du etwas machst. Dass du halt, dadurch kann man sich halt auch Sachen beibringen. Also, wie zum Beispiel, kann im Dunkeln rumlaufen, keine Ahnung. Also, das ist halt ein anderer Modus. Also,
ja,
kinästhetisch, ja, genau. Kinästhetisch.
Ich stimme dir da völlig zu. Also, die Sachen, die ich wirklich kann, das sind eigentlich alles Sachen, die ich mit dabei gebracht habe. Und die Sachen, die ich in der Uni gelernt habe, naja, die hat man halt für die Uni gelernt. Und wenn man sie mal irgendwann braucht, dann hat man schon mal ein paar Begriffe, nach denen man googeln kann, wenn man die schon mal gehört hat.
Genau.
Und auf dem Niveau ist im Prinzip das, was in der Uni gekommen ist. Also man hat halt mal eben das komplette Spektrum mal irgendwie behandelt, oberflächlich, und vielleicht sogar Übungen gemacht und vielleicht sogar die Prüfungen kurz mal gelernt. Aber so wirklich mich auskennen tue ich mit den Sachen, die ich halt für mich gemacht habe oder halt für irgendwelche Projekte oder was weiß ich halt, die man halt wirklich gemacht hat.
Genau, also
insofern sind wir schon auf der gleichen Ebene.
Also das ist ein guter Punkt, weil in dem Sinne kann man das genauso über Reddit auch lösen. Also wenn ich mir konstant 24/7 Programming Reddit anschaue und immer refreshe und gucke, was da alles Neues ist, dann lese ich mir halt mal 3-mal Artikel durch. Sobald ich mir das aber nicht weiter anschaue, weiß ich nur noch ungefähr Begriffe davon. Aber ich kann das jetzt halt nicht zack, zack, zack eine Prüfung ablegen. Ich behaupte, du musst es irgendwie auch durchziehen. Du musst es halt auch was machen. Also
Ja. Im Optimalfall hat man beides gemacht. Im Optimalfall warst du sowohl an der Uni als auch hast das alles selber gemacht. Das ist halt die Frage der Zeit, wann man das machen soll, wenn man beides machen will. Also, dann bist halt irgendwann mal im 14. Semester und findest kein Ende.
Also ich kann, wie gesagt, nur Beispiele bringen von Leuten. Also ich versuche mir hier, du willst ja natürlich immer nur nach Besserem streben. Und was ist besser?
Ja.
Ist natürlich so, Steve Wozniak ist ein Beispiel. Oder Steve Jobs, wenn man das möchte. Also
na, weiß nicht so genau. Das sind zwei sehr schlechte Beispiele, ganz ehrlich.
Nee, darf ich ganz kurz nochmal? Steve Wozniak wegen dem Autodidaktismus Steve Jobs wegen diesem Who cares what other people think? Also er ging halt an die Uni, hat sich nirgends so eingeschrieben, hat nur die Kurse besucht, die er interessant fand.
Ja, genau, richtig.
Das ist halt ein cooler Effekt im Endeffekt. Ist egal, ob das jetzt Kochen ist oder ob das jetzt Schuhnagelpolieren ist. Mhm. Ich finde das interessant. Ich gehe dahin und gucke mir das an. Egal, ob ich dafür irgendwie einen Zettel am Ende des Jahres bekomme, wo drauf steht, dass du bist jetzt authentisierter Supercrack in dem Gebiet.
Ja.
Aber bitte, ja, du wolltest gerade Beispiele bringen oder schlechte Beispiele, wolltest du sagen? Achso,
nee, ich meine nur die zwei sind ein bisschen merkwürdig, weil zum einen Voss ist zwar überaus bekannter Autodidakt, hat aber dann selber, glaube ich, ein paar Jahre lang als Lehrer gearbeitet.
Ja, aber, ja gut, aber 5. Klasse, elementar.
Ja, okay, aber er ist Lehrer geworden. Für einen Autodidakten ist das schon mal ein witziger Schritt eigentlich.
Nee, ich sehe das nicht so, weil Autodidaktmus heißt ja schon, dass du höhere... Also es ist jetzt nicht, dass du einfach nur Dilettante dich in irgendwelchen komischen, als Laie kommentierst. Und 5. Klasse macht, ich behaupte, oder er behauptet selber auch, dass du da halt, du machst eine, du, du, du kannst das Leben von einem Kind beeinflussen in dem Alter. Und als, naja, als komm, guter Lehrer.
Ja, also dieser tolle Plan, dieser heroische Auftrag hier in die Welt zu gehen und den Leuten zu helfen, intelligent zu werden oder wie auch immer, den hat ja, glaube ich, jeder Lehrer und auch Profs, zumindest die guten Profs. Ich meine, ich kenne absolut, oder die Mehrzahl der Profs, die ich kenne, die versuchen auch irgendwie Spaß zu haben und Leuten hier Spaß an ihrem bestimmten Forschungsgebiet zu vermitteln, damit sie da halt dann Forschungsnachwuchs für ihr lustiges Topic kriegen. Ob einen das jetzt auch interessiert, ist mal immer eine andere Frage, aber so die Motivation von den Leuten ist absolut ehrenhaft. Es gibt natürlich auch Profs, für die ist halt Forschung, für die ist Lehre so der blöde Anhang, den man machen muss, wenn man Forschung machen will.
Für die ist Tenure wichtig, also dass sie einfach nur losmachen können und worauf sie Bock haben. Und Papers, ja, so rausfetzen, damit sie halt mehr Geld verdienen.
Ja, die ursprüngliche Motivation für die meisten, also die meisten, also es gibt wenige, die es böse meinen, ganz ehrlich. Also bei aller
Kritik, behaupte generell, dass Leute nicht böse sind. Sie sind einfach nicht böse von sich selber. Es ist nicht, sie morgens aufstehen und muhahaha.
Sondern ja, quäle ich mal ein paar Studenten.
Die haben halt eine, ich meine, persönliche Maximierung von Welfare, wie auch immer. Also, wenn es darum, wenn die Verlangen.
Kannst du gerade Akademie nicht vorwerfen, weil Welfare ist da nicht viel drin.
Ich meine,
vom finanziellen her lohnt sich das, glaube ich, nicht.
Also, Tenure in Amerika hat ja schon was, dass du halt, du kannst nicht gefeuert werden. Außer ja, du drehst ab und schießt Leute tot. Also, wenn du das nicht machst, dann bist du eigentlich sicher. Ich meine, was auch richtig ist, das Konzept ist ja auch wunderbar, weil die sollen halt alles an allem forschen können, worauf sie halt Bock haben. Nur, damit sie halt ihr Gehalt, besonders, also ich kenne das halt nur von Ivy League Colleges, wenn die halt ihr Gehalt verbessern wollen, dann geht es halt darum, Papers rauszufetzen.
Ja, das ist immer so. Ich meine, das ist halt genauso wie, ja, das sind immer diese ganzen berufsqualifizierenden Sachen, sowohl für die Studenten, die halt irgendeinen Schein, irgendeinen Zettel brauchen, um dann draußen, wenn irgendwo bei einem Jobangebot dem Personalchef dann irgendwie drei Waschkörbe voll mit Bewerbungen kommen, damit die halt irgendwie aussieben können. Nehmen sie halt mal, keine Ahnung, sagen dann Sekretärin, machen mal eine Vorselektion, schmeißt die Bewerbungen weg, die Rechtsstraffehler haben und die nicht mindestens einen Abschluss so und so haben. Das ist der einzige Grund, warum es überhaupt
gut, dann kommen wir aber wieder
qualifizierten Kram gibt. Halt. Und jetzt zurückzukommen auf die Publikationen. Ich meine, wie wird ein Doktor ein Prof? Er braucht halt Papers. Und wenn er genügend Papers hat, dann kann er sich mal irgendwo hin bewerben, dass es vielleicht mal eine Professorenstelle gibt, so in Richtung. Das müssen die halt auch machen, das ist, sonst ist
halt
deren Benchmark.
Es kommt aber,
sind die ganzen BWLer schuld, die ganzen Personalleute schuld, die halt sagen, ja, was ich nicht messen kann, das existiert nicht. Ich brauche irgendwas, was ich messen kann.
Ja, und gut, aber halt, ich meine, dann sind wir bei.
Oder Noten oder
so. Aber dann sind wir bei Dilbert. Ich meine, dann sind wir bei Dilbert, weil es darum geht, also ob es jetzt Zeilen auf Code sind oder ob es Papers sind. Also ich sehe den Unterschied nicht unbedingt. Also es geht eher um die qualitative Arbeit. Und die...
Eigentlich nicht.
Also eigentlich, meiner Meinung nach, also wenn du ganz in dich reinschaust, dann geht es dir darum, dass du was Sinnvolles machst und nicht, dass du einfach nur Zeilen auf Code schreibst oder was?
Ja, bei den Papers ist es genauso. Du kannst viele Papers raushauen oder du kannst ein paar gute Papers machen. Und du kannst auch beim Programmieren viele Zeilen aus Code raushauen oder mal vielleicht was
braucht. Genau, und ich habe halt, wie gesagt, ich habe gelesen von Dr. Mark Taver. Der Typ hat QI geschrieben. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Was hat er geschrieben?
QI. Ist okay. Eine Programmiersprache, Lisp-basiert mit Pattern Matching. Ist
jetzt Lisp-basiert, okay.
Danke. The new hotness, auf jeden Fall.
Okay.
Und der Typ hat halt gesagt, dass er ist Professor gewesen an der Uni oder Assistant Associate Professor, wie auch immer, was es ist. Und er hat gesagt, es geht im Endeffekt, in England ging es nur darum, Papers rauszuhauen. Die Qualität war egal und die haben sich meistens nur ein bisschen verändert und dann hat man halt den Titel ein bisschen geändert und dann haben wir neue Paper rausgehauen. Darum ging es im Endeffekt bei dem. In England ging es anscheinend nur darum. Also du machst nur Anzahl Papers, die Qualität ist im egal. Natürlich, die Qualität ist momentan egal. Ich meine, wenn du jetzt 50 Jahre zurückschaust, dann geht es dir nicht darum, dass jetzt Einstein so viel geschrieben hat, sondern was er geschrieben hat, was von Relevanz war. Das ist das, was zählt. Also für the greater good wäre das ja schön, wenn alle halt nur Qualität schreiben würden. Aber für, wie heißt das, Instant Gratification, jetzt mehr Geld verdienen, dann ist es Anzahl Papers.
Ja, mein Gott, das ist, ja, denen geht's genauso wie uns, wie uns beim Programmieren. Machst du es jetzt einfach schnell mit viel Rumgehecke und dass es halt irgendwie funktioniert und das tut, was es soll. Und dann habe ich viele Projekte, die ich gemacht habe, oder mache ich halt was taugt und was dann auch vielleicht noch in 5 Jahren als Bibliothek von Leuten genutzt wird und die alle toll sich freuen, dass ich da so super Dingens gemacht habe. Dauert halt am Anfang länger. Wollen die das schon? Also die meisten wollen das schon. Die meisten, also ich kenne niemanden, der sagt, ich kenne wenige, die sagen, ich hau jetzt einfach die Dinge raus und hab dann mein Zeugs und dann steige ich auf in die Hierarchie und dann ist mir das alles scheißegal.
Ja, ich sag ja gar nicht.
Die meisten wollen schon auch coole Sachen machen.
Ist halt immer eine natürlich, Frage, jetzt, jeder möchte coole Sachen, aber es geht halt.
Habe ich Geld dafür, habe ich Budget, habe ich sonst irgendwas?
Genau, und das ist ja das im Endeffekt, was man erreichen muss. Wenn du halt von der Staat bezahlt wirst, dann musst du den Staat überzeugen, dass sie halt weiter dir Budget oder so viel Budget stellen wie halt vorher, im vorherigen Jahr. Und deren Metrik, die sich die Papers sowieso nicht angucken, ist die Metrik einfach Anzahl Papers.
Ja,
und dann komplizierte Referenzen auf die Papers und sowas. Also, aber.
Da wird es ja noch schlimmer, wenn du dann anfängst mit der Finanzierung. Ich meine, ja, im Prinzip kommen wir jetzt zum spannenden Teil. Jetzt sind wir uns darüber einig, dass alle nur gute Sachen machen wollen, aber es halt nicht können, weil man halt entweder Papers schreiben muss, statt sinnvoll zu arbeiten, oder halt einen Job programmieren muss, den der Chef gerade sagt. Und halt keine Zeit hat. Oder die Frage ist halt, wann, wo, wie finde ich jemanden, der mir das finanziert, einfach mal coole Sachen zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist halt ein Problem. Bei den Unis ist es meines Wissens so, dass die im schlimmsten Fall sogar von Politikern daran gemessen werden, wie viele Patente da rauskommen, weil das ist so für den Politiker das Maß an Innovation, was völlig krank ist, aber gut, okay. Oder wie viele tolle Ausgründungen keine Ahnung, Gewerbesteueraufkommen, Vermehrung dann um diese Uni drumherum geschaffen wurde, dann müssen die sich an solchen Sachen messen lassen, was halt für eine Uni auch echt hart, also, das ist bescheuert. Aber so läuft es halt dann auch.
Ja gut, aber dann, ich meine, das ist ja auch das, was man im Endeffekt kritisieren darf, meiner Meinung nach. Also das ist halt, ich bin nicht zufrieden mit dem System, ich finde es recht platt an der Stelle. Aber das ist natürlich kein einfaches Thema, also kein leicht zu lösendes Problem. Also wäre das so wäre, dann wäre das ja wahrscheinlich schon gelöst. Also nur, man kann trotzdem meinen oder kritisieren, dass es einfach nur nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Ob das jetzt wichtig ist, was ich denke, aber also du kannst, wie du selber anscheinend jetzt gerade zugegeben, du siehst ja auch Probleme. Also es ist ja jetzt nicht alles Butterkeks in der Universitätswelt.
Ja, Probleme. Ich hätte im Moment gerade auch keine Idee, wie man es besser macht, weil im Prinzip, was wir heute haben, man gönnt sich halt als Gesellschaft oder als Staat, man gönnt sich ein paar Unis nach dem Motto, wir brauchen auch irgendwie einfach Fachkräfte und so ein Zeug und das muss man halt haben, deswegen gönnt man sich halt da so High-Education-Geschichten für ein paar Leute, die es halt hinkriegen und dann...
Ja gut, aber jetzt sind wir wieder bei dem initialen Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte, dass was hältst du denn von der Theorie, dass es eine extrem starke Inflation des Abschlusses, also der Wertigkeit des eines Abschlusses gibt? Also ich weiß nur...
Das würde ich Harmonisierung mit dem angelsächsischen System nennen.
Natürlich schön in der Reihe.
Klingt toll, hä?
Es klingt super. Ich möchte mich ja gleich einschreiben in dem System.
Ja, also der Knackpunkt, den ich halt sehe, wir haben ja diesen Übergang von Diplom auf Bachelor-Master-Geschichten. Mhm. Das heißt, statt dass du ein Studium hast, was irgendwie, ich glaube, Minimum 9, durchschnittlich 12, 13 und im Prinzip nach oben offen, semesterlang dauert, hast du jetzt halt so ein mehr oder weniger verschultes System, wo du nach, ich glaube, 6 Semestern einen Bachelor machen kannst und aufhören kannst. Und wenn du weitermachen möchtest, kannst du nach dem Bachelor diesen Master-Ding jetzt weitermachen. Das ist im Prinzip das angelsächsische Bildungssystem. Die haben das halt da so schon länger. Und unser Diplom wird halt jetzt im Rahmen der Harmonisierung in Europa, wie das immer so ist, bei unangenehmen Sachen, die müssen leider alle gemacht werden, yeah. Zwecks Harmonisierung.
They made me do it.
Genau, wird das jetzt halt alles umgestellt. Und was ich da gehört habe, auch intern von Unileuten, also auch von Dozentenseite her, ist ein Problem, dass einfach die Zielsetzung von dem Ganzen sich grundlegend geändert hat. Also bei dem, was man mir so erzählt hat, ist beim Diplom an und für sich der Fokus eher drauf, die Leute auszubilden, quasi akademischen Nachwuchs ranzuziehen. Und bei den Bachelor-Master-Geschichten ist es halt einfach berufsqualifizierende Ausbildung. Steht angeblich auch irgendwo drin, dass der Bachelor-Abschluss berufsqualifizierend sein soll. Das heißt, es geht dann eben explizit nicht mehr darum, den Leuten Konzepte das ist auch wieder unfair. Im Moment, so wie wir es haben, ist es ja eigentlich im Prinzip nur Grundstudium plus 2 Semester, dann hat man einen Bachelor.
Ja. Das ist aber ein sehr guter Punkt, weil wenn man das jetzt durchzieht bis zum Ende mit PhD oder was am Ende halt kommt, ein Doktor, dann ist das ganze Prinzip der Universität ist ja, wenn du es durchziehst, Professoren dran zu bilden, dran zu züchten.
Na, akademischer Nachwuchs, ob die Professoren werden, ist mal egal.
Ich meine, das sind aber die am Endeffekt gewinnen. Das ganze System gewinnen sind die, die es komplett durchziehen, alles machen und dann Professoren werden, damit die wieder. Das ist halt so ein vicious Circle, der halt durchzieht. Das ist dieser Teufels.
Also du hast wie immer durchaus recht, aber vielleicht nicht komplett. Also es gibt durchaus diesen akademischen Inzest, stimme ich dir völlig zu. Ich nenne das Ganze einen akademischen Inzest, weil die Leute reden nur mit ihresgleichen und die lassen auch nur ihresgleichen nach oben kommen. Und schlimmer noch, bei den Studenten, die sie raufkommen lassen, sorgen sie dafür, dass nur die raufkommen, die aufs Gleiche denken wie sie selber. Und auch dieses ganze Peer-Review-System, wir hatten vorhin im Chat einen, habe ich parallel mal ein bisschen weiter noch mitgeguckt, der meinte, ja, die Papers, die referenzieren sich auch alle selber, dieser akademische Inzest ist wirklich schrecklich. Aber es ist erfolgreich als Forscher zu arbeiten, musst du nicht in der Uni bleiben. Du kannst auch dann in eine kommerzielle Forschungsabteilung reingehen.
Aber da hast du ja dann wieder, ich meine, wenn man jetzt komplett vom Fundament aus schaut, dann ist es ja traurig, wenn qualifizierte Leute so viel bezahlt werden, dass sie halt in die kommerzielle Welt gehen werden, dann hast du halt diesen ganzen Bonus verloren, dass du freie Informationen hast, weil Microsoft behält ihre Informationen aus dem Research generell für sich, außer es ist sobald... Ja gut, wenn du jetzt von Link oder so redest, das ist halt aber schon... Jetzt ist ja kein
du musst nur halbwegs wissen, wo die Leute sind und wie die das in welche Kanäle publizieren. Die bleiben auch weitgehend unter sich, weil...
Aber Microsoft wird ja nicht mit Google zusammenarbeiten.
Ja, aber sie publizieren sehr viele ihrer Forschungsergebnisse durchaus öffentlich. Also klar, es gibt keinen Quellcode, falls du das meinst. Aber einfach Papers publizieren, da gibt es durchaus Leute. Microsoft Research macht, glaube ich, einiges. Google kommen auch
aus der Microsoft-Gegend ist natürlich ganz klar Haskell und sowas. Das sind halt die Haskell im Endeffekt pushen momentan. Und okay. Also funktionale Sprachen im Generellen. Also ich weiß nicht, Simon Peyton Jones arbeitet für Microsoft Research. Dann gibt es noch einen Holländer, Namen sagen mir ja nichts. Und klar, die machen auch coole Dinge und die machen auch für die Öffentlichkeit. So MSDN9 ist das dieser Channel, wo die so YouTube-mäßige Videos machen über sowas und Vorträge halten und so. Klar, das machen sie auch, aber dieses Bleeding-Edge-Zeug, das ist ja nicht so, dass du komplett die ganze Zeit dich mit allen synchronisierst, sondern du machst dein Zeug fertig. Und ich behaupte jetzt einfach mal, du wirst nicht alles publizieren, was geht, weil du willst ja auch ein bisschen Competitive Advantage behalten. Also.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es alles Friede, Freude, Eierkuchen immer ist. Also, dass sie. Ich glaube, die. Ich meine, du als kommerzielle Firma hast du im Endeffekt nur dich selber als Interesse. Also.
Ach, im Prinzip machen wir jetzt das Thema Ideenschutz auf. Das ist vielleicht ein bisschen groß, aber vielleicht nur so viel. Meine Erfahrung ist es durchaus, dass auch große Firmen. Wenn sie Forschungsabteilungen haben, denen zwar nicht alles erlauben, aber durchaus erlauben, am normalen akademischen Zirkus teilzuhaben. Das heißt, auch mal Papers zu veröffentlichen, auch mal auf Konferenzen zu gehen. Halt natürlich keinen Quellcode veröffentlichen, klar. Aber so prinzipielle Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen, wenn auch nicht im Detail, wird durchaus allein zu dem Zweck, damit die eigenen Forscher auch im großen Forschungszirkus mitmachen dürfen und da weiter auch selber Informationen kriegen. Ich meine, das ist halt so im Prinzip auch Community Building. Ich meine, du kennst es ja auch selber, wenn man eine Community was mitmachen will und relevant haben will, muss man halt auch ein paar Sachen da rein investieren. Mein Gott, also das machen sie durchaus auch. Aber halt natürlich keinen Quellcode veröffentlichen.
Ja gut, aber dein Punkt war gerade, dass du gesagt hast, erstmal keinen Quellcode plus auch nicht Details. Also ich meine, was machst du denn für ein Research, wenn du, ich meine, da gehst du ja auf Detail-Level runter. Also
ja,
sind das denn diese Popular Science-artigen Artikel oder, also, aber gut, vielleicht sollten wir das echt nicht aufmachen, weil es geht echt um Ideenschutz. Ich wollte nur ganz fundamental nochmal, es gab ein paar Sachen im ERC, die ich mal ansprechen wollte. Eins hatte ich vorhin schon angesprochen, aber Robert meinte, also der andere Robert aus dem ERC, sagte, dass du kannst gar keinen Job bekommen, wenn du keine Ausbildung hast oder wenn du kein Papier hast, worauf du stehst. Was hältst du denn davon? Also?
Ja, glaube ich ihm. Also ich habe ja auch, bevor ich an die Uni gegangen bin, hatte ich in den USA zu den Dotcom-Zeiten auch schon gearbeitet als Programmierer und alles super hin und her. Und ich habe mir auch gedacht, naja, im Prinzip muss ich eigentlich schon irgendwie, wäre schon schick, wenn du noch ein Uni-Diplom hättest, weil ansonsten ja, läuft man halt immer in der Gegend rum und hat im Lebenslauf halt Erfahrungen stehen und das ist zwar super toll alles, aber wenn halt dann auf einen tollen Job die drei Waschkörbe an Bewerbungen kommen, dann wird man halt immer von der Sekretärin voraussortiert und kommt nie wirklich auf den Schreibtisch von dem Personalmenschen, der sich das anguckt. Das ist schon irgendwie ärgerlich.
Finde ich aber interessant,
Oder vom finanziellen Aspekt her auch. Ich meine, du verdienst halt, wenn du in einen Job reinkommen möchtest, der halt wirklich Softwareforschung in Anführungsstrichen ist und nicht Softwarefertigung, da wollen sie halt auch meistens schon irgendwie sowas in Richtung sehen. Also ich habe es ja auch gemacht letzten Endes. Also ich finde es schon richtig, was er da sagt.
Ja gut, aber jetzt redest du ja von Forschung. Er redet ja nur ganz normal von Jobs. Also
wenn du einen guten Job haben willst, dann ist es tendenziell einer, wo du halt Softwareentwicklung machst, im Sinne von halt wirklich neue Sachen entwickeln, nicht einfach Softwarefertigung im Sinne von,
hier sind die Specs und dann machst du mal los.
Da ist es schon tendenziell, glaube ich, so, dass...
Ich behaupte jetzt aber mal, dass du jetzt stark das Softwareentwicklungsprinzip dehnst, damit das passt, weil ich meine, ich weiß Faktum, dass ich als ungebildeter Schnösel genauso viel oder mehr verdient habe wie Ingenieure mit einem Diplom.
Das kann gut sein.
Es
ist schlimmer noch, es gibt lustige Statistiken, die vorrechnen, dass sich ein Informatikstudium überhaupt nicht lohnt, weil wenn du dann nach 5 Jahre, hast du im Prinzip diesen Verdienstausfall, wo du 5 bis 7 Jahre lang nichts verdient hast, im Gegenteil sogar Minusverdienst gehabt hattest im Prinzip, weil das ja auch Geld kostet, dass du das durch das bisschen mehr Verdienst, was du nachher kriegst, nicht in allen Fällen rausbekommst. weil tatsächlich, wenn du einen coolen Lebenslauf hast, wo, keine Ahnung, 2, 3 tolle Firmen drin sind oder 2, 3 tolle Open-Source-Projekte drin sind, dann ist das absolut genügend Legitimierung, auch genauso viel oder vielleicht mehr zu verdienen, als jemand studiert hat und vielleicht einfach nur durchgesessen ist. Keine Ahnung.
Der Punkt mit dem Open-Source, hat ja auch vorhin angesprochen, also ich kenne halt ein paar Leute, die halt irgendwie Projekte leiten oder sowas oder als einziger Programmierer daran arbeiten. Mhm. Die werden angeschrieben, ob die nicht bei irgendwelcher großen Firma arbeiten wollen, ohne dass sie fragen, hast du denn irgendwelche Ausbildung? Weil die wissen, der hat was produziert, der hat das denn halbwegs drauf. Ich meine, die meisten sind ja Personalchefs, die gucken sich wahrscheinlich nicht den Code an. Die wissen nur, der hat irgendwas schon mal gemacht. Die Richtung geht, keine Ahnung, GUI-Programmierung oder Serverprogrammierung. Mhm. Und dann den hole ich mir einfach ins Boot, weil da kann ich mir sicher sein, dass der erstmal in seiner Freizeit was macht. Ja. Der muss eine gewisse Leidenschaft haben. Deswegen sehe ich gar nicht.
Der kriegt das auf die Reihe, der kriegt es gebacken, der kriegt es auch so fertig, dass man es releasen kann und sitzt nicht nur ewig da und kriegt nicht fertig.
Deswegen sehe ich halt einfach nur, dass diese Computerwelt ist so prädestiniert dafür, dass du nicht zur Uni geht, sondern einfach nur das Netz nutzt und dann halt das machst, was du kannst.
Ich gebe dir völlig recht. Das ist sogar bei mir so, der ich jetzt an der Uni immer noch bin oder mehr oder weniger bis. Ich habe jetzt inzwischen meinen 4. Job, wo ich gerade arbeite, und ich habe keinen einzigen dieser Jobs bekommen, weil ich irgendwo studiert hätte, sondern ich habe alle diese Jobs bekommen, weil irgendwelche Leute irgendwo mitbekommen haben, dass ich ein paar coole Sachen gemacht habe und mich angesprochen haben, hey, willst du nicht hier mitarbeiten für das und das, gibt tolles Geld und macht Spaß und alles, und das sind alles genau solche Dinge gewesen, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich habe keinen einzigen Job bekommen, weil ich in der Uni gewesen bin.
Kann ich mir super gut vorstellen,
wahrscheinlich hast du recht, das ist eine Spezialität von der Informatik. Ich meine, sowas kann ein Mediziner nicht machen.
Oh. Außer er hat
ich habe jahrelang als Amateurmediziner gearbeitet und war super erfolgreich. Bild mich am Krankenhaus auf.
Ja, wenn deine Familie offen für sowas ist, dann geht das schon. Also.
Ich weiß nicht so genau.
Obwohl natürlich, wenn deine Mutter sagt, ja, hat mir super schön das Herz ausoperiert, ob das jetzt zählt, weiß ich jetzt nicht. Robert kommt leider wieder mit einem meiner Meinung nach sehr belastenden Argument, das für die breite Masse nicht gut ist, dass man das so macht. Da bin ich eher auf der Seite, dass die breite Masse interessiert mich echt recht wenig. Was mich interessiert, bin dann schon leider ich. Also Und wenn ich mit meiner Zeit so viel anfangen kann, ich kann mit meiner Zeit meiner Meinung nach mehr anfangen, indem ich sie halt selber aussuche, was ich mache. Also
ja, man, wir sprechen halt von Leuten, die schon eine gewisse Leidenschaft haben für ihr Thema. Also das ist richtige Amateure im besten Sinne. Ich meine, Amateure, das Wort Amateur kommt von ich glaube, lateinisch amare, lieben. Die lieben das Zeug, was sie da halt machen. Und wenn jemand etwas macht, weil er es liebt, dann ist er auch durchaus besser als jemand, der es macht, nur weil er Geld dafür kriegt. Also ein professioneller. Leute, die halt wirklich nur einen Job suchen, um Geld zu verdienen, ja klar, für die passt natürlich das Zeug, was WCG hat, uns lustig zu sagen.
Aber ich behaupte an der Stelle, dass es da...
Das stimmt schon,
es, es gibt ein ganz... Ich behaupte, dass es schon in der Kindheit irgendwie kommt. Das ist halt, das hatte ich ganz am Anfang angesprochen, das werde ich noch ganz kurz nochmal wiederholen. Dass in der Schule wird immer gesehen, dass das, was du liebst, dafür wirst du eh kein Geld verdienen. Also die meisten Leute... Es ist... Also ich weiß jetzt nur aus meiner eigenen Schulerfahrung, dass aus meiner Klasse her gesehen, da war bestimmt nicht 80% Mathematiker darunter. Okay. Ich meine, ich selber zähle mich auch nicht als Mathematiker. Ich habe für andere Sachen lustiger gefunden. Und ja, dass Mathematik, und solche Dinge und Physik und sowas ganz oben stehen an der, was am Endeffekt, wo du Geld verdienen kannst. Also, oder also Tanzen hatte ich angesprochen und Singen und sowas, das sind alles Sachen, das sind kreative Sachen. Aber die werden nicht so hoch bewertet wie Mathematik. Und warum nicht? Ja, warum nicht?
Das darfst du mich nicht fragen, weil ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, du hast vorhin das Steve Jobs Beispiel gebracht. Der hat vor ein paar Jahren eine Abschlussrede gehalten für, ich glaube, Uni Stanford war das, also irgendwie Elite-Uni in Amerika. Mhm. Und die haben den eingeladen, hier die Abschlussrede bei der Graduierten-Blub-Präsentation, keine Ahnung, was es genau war, Feier. Dazu halten und der hat denen halt knaller erzählt, hallo Leute, ich komme wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder so nah an eine Graduiertenveranstaltung wie jetzt. Er selber hat nämlich irgendwie alles geschmissen und hat nur Kurse besucht, die ihm Spaß gemacht haben, Kalligrafie und was weiß ich was. Ja, und ich finde es eigentlich auch wichtig. Ich nehme mir auch da die Zeit, neben dem Studium Sachen mir anzugucken, die einfach cool sind und von denen man nicht unbedingt genau weiß, ob sie jemals was bringen. Aber die einfach auch spannend sind und dazugehören. Wer weiß, ob es vielleicht doch noch irgendwas bringt. Ich meine, ich habe ein Nebenfach Philosophie zum Informatikstudium.
Nö, das ist
sinnlos ohne Ende, aber es ist einfach spannend und da kann man dann mal wieder seinen Kopf irgendwie von dem ganzen Informatikkram freipusten und mal wieder was machen, was ein bisschen grundsätzlicher Natur ist. Und ja, also das tut einem einfach gut, sonst wird man krank im Kopf.
Ich bin Fan von der Informatik. Ich bin Fan von der Philosophie, Entschuldigung.
Bei der Philosophie ist es allerdings auch so ein Ding, das ist echt ein wirklich krasser Unterschied, mal eine Uni zu machen, mit richtigen Philosophen oder sowas im Internet sich anzugucken. Also da, alles was bei der Informatik super prima funktioniert mit Autodidaktismus, funktioniert bei der Philosophie überhaupt nicht. Also was du da im Internet an Scheiß bekommst, wenn du dir so Philosophiekram anschaust und da versuchst ein bisschen per Google dir irgendwelche Sachen anzueignen.
Ja gut, aber jetzt...
Sowas von Schrott, da brauchst du wirklich ein bisschen Qualitätssicherung.
Aber jetzt sind wir aber ein bisschen an der philosophischen Frage, dass... Ist nur, weil das jetzt nicht unbedingt mit dem Mainstream-Philosophie übereinstimmt, ist es ja weniger wert? Also ich gerade bei der Philosophie ist es so eigentlich so, ich meine, ich habe lustige Sachen gelesen, wie jemand, irgendwie war das war irgendein so ein philosophischer Ansatz von einem Sklaven und seinem Meister. Mhm. Und der Outcome der Essay, die man halt schreiben sollte, war, dass der Meister ist ein riesengroßes Arschloch, also den Sklaven halt versklavt. Und dann hat jemand das halt gechallenged, indem er halt gesagt hat, der Sklave versklavt an dem Endeffekt den Meister, weil er die ganzen, weil er ihm halt so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten kann, wie auch immer. Also er hat halt komplett das umgedreht und hat versucht, wie er da durchkommt. Und der Outcome davon war, dass er gesagt wurde, bitte verlasse diesen Philosophie-Bereich, weil solange deine Dings nicht mit dem Mainstream übereinstimmt, hast du verloren. Mhm. Und das ist halt schon ein bisschen traurig. Und das wird dir halt nicht passieren, wenn du halt wirklich nur für dich alleine philosophierst. Das ist halt dieses mit diesen, du musst bereit sein, falsche Sachen zu sagen, damit du halt irgendwas Originelles mal erfindest oder irgendwas Originelles findest. Weil wenn du immer nur in der Zone bleibst, was Mainstream ist, was akzeptiert ist als Wahrheit, dann wirst du niemals Originelles haben, weil du dich nicht rausbewegst aus der Safe-Zone. Es gibt ganz lustigen...
Ja, aber ich meine, Experimentierfreude in allen Ehren, aber wenn du einfach nur keine Ahnung von dem Topic hast und 2000 Jahre oder noch mehr, 3000 Jahre hier Gedankenwelt einfach mal nicht kennst, dann ist es schwer zu sagen, dass derjenige halt innovativ ist, sondern er hat es einfach nur nicht checkt, er blickt es nicht, er kennt es nicht.
Du brauchst
eine Menge Anleitung und du brauchst eine Menge jemanden, der das vielleicht schon gemacht hat ein paar Jahre, damit du es wenigstens einschätzen kannst. Ich meine, das ist immer eine Sache von, basiert die Meinung von dem Typen darauf, dass er keine Ahnung hat, oder basiert die Meinung von dem Typen darauf, dass er die Alternativen alle kennt und es bewerten kann und einschätzt, dass es eben so besser ist. Das ist ein Unterschied.
Ja, ich behaupte trotzdem, dass der Konsensus ja meistens, wenn irgendwelche originellen Ideen kommen, der Konsensus ja meistens falsch ist. Also wenn man sich mal anschaut mit dem Atommodell oder sowas, da gab es Leute davor, die gesagt haben, warte mal, gibt es doch was Kleineres als Moleküle, gibt es Atome, wie auch immer. Die Leute wurden halt verarscht, ausgelacht, dass, ja doch, du bist so ein Spacko, du laberst doch nur Scheiße. Das ist aber, wenn man mal die Historie anschaut, die haben halt weggebrannt von dem Konsensus. Ich meine, Darwin ist ja das beste Beispiel von, alle haben geglaubt, es gab einen Erschaffer. Darwin hat gedacht, nee, es gab keinen Erschaffer. Ich habe hier eine Theorie, eine These und die ist testbar.
Das ja, im Prinzip sind wir jetzt bei den Reputationssystemen, hatten wir schon mal eine Sendung darüber und zwar jetzt hier im akademischen Bereich.
Also ich wollte nur gerade nur...
Das mit Atommodellen sowas in Richtung. Ich meine, zurzeit haben wir das ja wieder mit den Quantengeschichten, Quantenphysik, da müssten wir jetzt, sag ich mal, wir müssten unbedingt mal einen Jürgen irgendwie ins Radio bringen, über Quantenphysik mal eine Sendung machen. Du hast halt eine Theorie, die du aber nicht wirklich beweisen kannst. Das ist halt eine Theorie, ja, es könnte was Kleineres geben als, oder bleiben wir bei dem Atommodell, es könnte was Kleineres geben als Atome, oder was war das Beispiel da, was du gebracht hattest?
Darwin, also Evolutionstheorie.
Evolution, ja, okay, Evolution. Ja, der Ursprung der Spezies nimmt halt an, dass das... Ach, das ist ein blödes Beispiel mit der Evolution.
Also ist, ich meine,
Plattentektonik. Plattentektonik ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Plattentektonik. Die Theorie oder die Beobachtung, dass es Kontinentalplatten gibt, die irgendwo hier in der Gegend rumschwimmen und auch verschoben werden und die eine die andere rauf und runter schiebt und sowas in Richtung, das war lange Zeit einfach nicht wirklich akzeptiert, dass das wirklich so sein soll, weil die Erde ist doch fix. Und da hat es meines Wissens Jahre gebraucht, bis sich das irgendwie in den entsprechenden Zirkeln durchgesetzt hat, dass das vielleicht doch wirklich so ist und dass man halt Tests gemacht hat und das nachweisen konnte, hin und her. Das hat Jahre gedauert.
Ja gut, aber jetzt argumentierst du ja gerade vom
Platt. Herausgestellt hat, dass es korrekt war, dass die anderen alle Unrecht hatten, dass
der Mainstream
nicht richtig lag.
Genau, aber jetzt argumentierst du ja komplett für meinen Punkt. Mein Punkt war ja nur, dass meistens, wenn man sich mal die Historie anschaut, von irgendwelchen großen Breakthroughs, dann war der Konsensus falsch. Deswegen, solange wir Sachen, die außerhalb des Mainstream fallen, stigmatisieren, kommen wir nicht weiter als Menschheit.
Ja, aber du musst es machen, solange die ihre Theorien nicht untermauern können.
Und wenn ich meine, es geht mir nicht durchsetzen.
Es wird halt nur nicht schnell gehen, weil der akademische Zirkus versucht sich halt abzugrenzen von Trollen oder sonst irgendwas, indem man sagt, naja, wir machen Peer Reviews.
Ja, aber darf ich ganz kurz unterbrechen, weil wir sollten nicht abwandern in das, dass es darum geht, dass ich einfach nur Bullshit erzähle im Radio, sondern es geht schon darum, dass ich halt fundiert irgendetwas mache. Ob das jetzt Galileo ist damals mit seinem komischen Ding da oder Epi sonst was mit seinem Stab und gucken, wie groß die Erde ist, wie rund, ob die Erde rund ist und sowas und wie der Diameter ist oder sonst was. Die haben halt schon was Testbares gehabt, die waren aber trotzdem außerhalb des Mainstreams. Ich meine...
Gut, wenn du jetzt so weit in die Vergangenheit zurückgehst, dann muss man dann...
mir geht es generell einfach nur du kannst halt, wenn du immer nur im Konsensus bleibst, wirst du nie was Originelles entdecken. Das ist eigentlich mein einziger Punkt, den ich habe. Das ist philosophisch, aber ist halt durch ein paar historische Gelegenheiten halt auch ein bisschen belegt, dass es halt auch wirklich anscheinend stimmt. Also
sehe ich eigentlich nicht so.
Okay, ja gut, das ist...
Ich meine, du hast oft in der Geschichte und auch heute noch so Kasten, die eben bestimmte Schlüsselpositionen besetzen und wenn irgendwas gegen ihre Meinung läuft, dann ist es halt mal einfach nicht existent. Aber das ist heute eigentlich weniger schlimm wie früher. Und wenn irgendeine neue Idee kommt, ich meine, was macht ein Forscher? Ein Forscher versucht immer irgendwie das, was bisher an Modellen existiert, irgendwie umzuwerfen oder halt zu erweitern. Meistens nur erweitern, nicht umwerfen. Ja, und dann macht man halt das. Und wenn das halbwegs Sinn macht und nachweisbar ist, dann wird das halt nach und nach akzeptiert. Dann im schlimmsten Fall muss halt dann mal so eine Generation an Profs, ja, wie soll man sagen, natürlich rauswachsen, bis dann das Neue kommt. Aber wenn es dem Peer Review standhält und du kannst sicher sein, dass die alle versuchen werden, das abzuschießen, wenn es irgendwo Löcher hat,
ja, klar,
eben weil sie alle Interesse daran haben, dass ihre bisherigen Theorien richtig sind.
Aber jetzt redest du aber gerade von iterativen Verbesserungen, ich rede von kompletten stell dir vor, wir werfen die Standardtheorie der Gravitation oder des ganzen Universums um. Das ist doch den Konsensus umwerfen. Darum geht es. Es geht mir um stark originelle Ideen. Es geht mir nicht um iterative Verbesserungen eines.
Ja, aber sowas hast du selten. Ganz ehrlich. Ich meine,
also
du hattest ein aristotelisches Weltbild nach dem Motto, die Gegenstände fallen dahin, wo sie hingehören. Rauch geht nach oben, Steine fallen nach unten. Dann hattest du, ich glaube, das Newton'sche physikalische Weltbild, halt mit Schwerkraft und dem ganzen Kram. Und dann kam Einstein. Und das waren so die großen Umwälzungen, Umbrüche, wo man halt irgendwelche Sachen ganz umgeschmissen hat. Wobei Einstein kann man im Prinzip schon wieder als Erweiterung von Newton sehen. Aber ich meine, sowas hast du extrem selten, dass du nachweisen kannst, dass bisherige Sachen wirklich falsch waren. Weil wenn Leute das wissenschaftlich machen, dann sind die Beobachtungen und Messwerte und Experimente, die du bisher gemacht hast, in der Regel alle weiterhin richtig. Du musst halt, sie werden nur anders erklärt im Zweifelsfall.
Ich weiß jetzt aber nicht, ich verstehe jetzt nicht ganz.
Vorbei.
Also, ich gebe dir vollkommen recht, irgendwo hat das alles miteinander zu tun, weil du besonders in deinem Beispiel, du beschreibst ja nur die Konstante des Universums, dass du dann halt an der einen Stelle halt die Theorie von Newton hast und dann kommt Einstein und jetzt kommt vielleicht bald mit dem CERN-Ding halt dieser supergeile, schnelle Hadron Collider, der halt gucken kann, wie viel Dark Energy oder wie auch immer, wie das alles heißt, ich kenne mich da nicht aus, dass der dann nicht alles umwirft, kann man halt nur hoffen, aber das ist halt lange nicht gegeben, dass es so sein wird.
Ja, Moment.
Ich muss aber ganz kurz nochmal, The Eye hat im, also Michael hat im IRC gesagt, dass nur außerhalb des Mainstreams zu sein, heißt ja schon mal lange gar nichts. Also das ist schon richtig. Also es geht nicht darum, dass du einfach nur außerhalb des Mainstreams bist, nur weil du außerhalb des Mainstreams sein möchtest. Sondern wenn es wirklich darum geht, eine originelle Idee zu haben, die dann einfach das außerhalb des Mainstreams fällt, sieht man nur in der Historie, dass es so war, dass du halt deswegen nicht ernst genommen wurdest. Und dann kam es halt irgendwie erst später, dass die Sachen halt akzeptiert wurden. Das ist im Endeffekt das einzige Argument, dass ich sage, dass wenn du nicht bereit bist, falsche Sachen zu machen, wirst du nie was Originelles entdecken. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich sagen möchte. Und ich glaube, das stimmt. Ich meine, kann natürlich sagen, dass es nicht stimmt, dass du innerhalb, ich meine, als Beispiel, das beste Beispiel war irgendwie nur gesagt, war Darwin. Wäre er im Mainstream behalten, dann würden wir hier alle rumtanzen und hoffen, dass der Wettergott uns nicht erschlägt mit einem Wassertropfen. Oder an anderer Stelle halt Jesus oder wie auch immer. Also das behaupte ich wirklich. Es ist, wenn du meinst, weil hätte er sich aus dem Konsensus nicht rausbewegt, dann würden wir immer noch glauben, dass wir besonders sind und die Affen
Tiere. Naja, aber sind. Hallo, Moment. Wissenschaftliches Arbeiten heißt Theorien aufstellen und die Theorien nachher dann ja eben möglicherweise falsifizieren zu können oder halt auch dann in den Experimenten zu sehen, dass es vielleicht die beste Erklärung ist für irgendein Phänomen.
Ja, aber war er innerhalb des Konsenses oder hat er sich außerhalb des Konsensus bewegt? Er wurde genug kritisiert für seine Arbeit zu dem Zeitpunkt. Das wäre eine Farce zu behaupten, dass es für ihn total kein Problem war.
Aber es ist doch eigentlich alles so gelaufen, wie man das erwarten sollte von einem wissenschaftlichen Prozess. Die Leute haben versucht, ihn abzuschießen, so gut es irgendwie ging. Und sie haben es nicht geschafft, weil durchaus alles plausibel ist, was er da an Theorien aufgestellt hat.
Aber
im Gegenteil, man hat sogar teilweise dann mit Vererbungen solche Sachen auch experimentell sehen können, dass halt Variationen auftreten und dann vielleicht, keine Ahnung, dass man am besten geeignet ist, sich durchsetzt. Das ist im Prinzip
aber das ein
genau freundlicher Fall gewesen. Es war irgendwas,
das, Entschuldigung, aber das Einzige, was ich behaupte, war doch einfach nur, dass er sich außerhalb des Konsens bewegt hat, was er ja auch gemacht hat. Ich meine, mehr geht es eigentlich im Endeffekt bei meiner philosophischen Annahme gar nicht. Er hat sich außerhalb des Konsens bewegt und das alleine war schon Grund genug, dass es vielleicht irgendwie mal, dass es was umgeworfen hat. Wenn du dich nicht außerhalb des Konsens bewegst, wirst du keine originellen Ideen haben. Das ist das Einzige, was ich behaupte. Weil die sind per Definition nicht originell, wenn sie schon bekannt sind. Also oder bin ich vollkommen falsch in meiner...
Ja, aber sie sind vielleicht per Definition dumm, wenn sie nicht wissen, aus welchem Grund sie anders sind und warum das Sinn machen kann, wenn sie anders sind. Ich meine, das sind so die klassischen Leute nach dem Motto, oh, ich habe eine tolle Maschine erfunden, die kann Schwerkraft aufheben.
Ja, genau, wenn der Typ
nicht wenigstens mal eine Physikvorlesung von innen gesehen hat, dann glaube ich ihm das erstmal nicht.
Na klar, aber da gibt es ja genug.
Aber
gibt es ja genug Leute, die ihn dann beweisen, dass er falsch ist oder falsch liegt.
Ja, genau.
Aber wenn er das nicht schafft,
dann ist gut, dann hat er vielleicht recht.
Aber hätte er.
Aber so soll es doch sein. Das ist doch der richtige Weg.
Ja, aber ich meine, ich weiß gar nicht, wir argumentieren, glaube ich, gar nicht gegeneinander, sondern du willst irgendwelche semantischen Punkte angreifen, die.
Ich verstehe nicht ganz, worauf es dir ankommt, weil du behauptest, man könnte nur dann innovativ sein, wenn man nicht.
Originell, meine ich also.
Professioneller Forscher ist.
Nein,
wie ich verstehe, behauptest du, dass ein professioneller Forscher, das heißt jemand, der wirklich hauptberuflich Akademiker ist oder hauptberuflich in irgendeiner komischen Forschungseinrichtung schafft, sei sie kommerziell oder sonst irgendwie, dann wären die per Definition schon alle so weichgespült und gleichgeschaltet durch ihre akademische Ausbildung, dass die sowieso nicht mehr innovativ denken können. Und das ist Quatsch, weil du kannst auch durchaus, eben gerade, wenn du diese ganzen Rahmenbedingungen kennst und weißt, was, warum, aus welchem Grund revolutionär sein könnte, dass du das dann eben gerade sehen kannst. Man, ich finde es nur faszinierend bei den Mathematikern. Ich habe keinen Plan, was die Mathematiker da immer alles tun, weil für mich kommt immer alles auf A gleich A raus. Und dann freuen die sich aus irgendeinem Grund, weil dann A gleich A am Schluss dran steht und haben irgendwie 5 Seiten Formeln umgeformt. Und das habe ich gar keinen Bezug zu. Aber ein Mathematiker kann dann halt sagen, das, was ich da gemacht habe, das beweist das und das. Und wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, ich habe eine Formel, die beweist das und das, aber ich kann keinen Beweis führen, ja, das bringt mir gar nichts. Du hast ein Kontextnetz.
Aber ich weiß nicht, mir geht's nur um die Attitüde, dass du sagst, nee, ich untersuche das erstmal gar nicht, weil der Konsensus sowieso sagt, so ist das.
Ja, nö, sowas braucht man nicht glauben. Das ist Quatsch.
Ja, gut, aber das ist ja im Endeffekt, was ich sage. Ich meine, ich sage ja gar nicht, dass es jetzt nur Leute von außerhalb sein können. Das können nur Handwerker sein, die mit ihrem Gravitations-Antischwerkraftsystem, Fluxkompensator kommen. Nee, aber ich meine, Gödel oder sowas, das waren ja auch Mathematiker davor. Es ist ja nicht so, dass die einfach mal rumlaufen und dann, ja, weiß nicht, erst Eiscreme verkaufen und dann auf einmal, jetzt habe ich eine Idee.
Ja, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt den Lebenslauf von Gödel nicht, kann ich nicht beurteilen.
Also er war schon immer Mathematik. Also immer ist es die Frage, wie jung war er. Ne? Also, ja, egal.
Ja, gut, da hat er trotz Mathematikausbildung noch was reißen können. Das ist doch...
Ja gut, aber da...
trotz Mathematikausbildung hat er mathematisch was reißen können. Juhu.
Aber, ja. Wie gesagt, das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meine nicht, dass es darum geht, dass du nur als... ungebildete Person. Ich sage nur, dass du den Konsens auch mal challengen darfst.
Und ja, klar, immer nur zu. Also ich meine, wenn du nicht gerade der komplette Troll bist und denen auch mal eine Nuss vorwerfen kannst, die sie nicht knacken können, dann freuen die sich sogar. Das ist so, also diejenigen, die das richtig aus Leidenschaft machen, die freuen sich drüber, wenn man sie irgendwie mal challengen kann und irgendwas bringt, was nicht wieder der x-te Troll ist, der hier keine Ahnung vom Thema hat, sondern so richtig mal was dahinter ist. Da freuen die sich drüber. Das ist ganz witzig. Du kannst, das ist mal für alle, die studieren, du kannst einem Dozenten oder einem sonstigen Forscher keinen größeren Gefallen tun, als dich für sein Thema zu interessieren und mal qualifiziert zu trollen. Nicht nur dumm daherzukommen. Das macht denen Spaß. Die freuen sich. Das ist super. Also immer zu, auch wenn du nicht in diesem akademischen Zirkel drin bist, es gibt nichts Schöneres, als denen mal eine richtige Challenge zu geben. Das macht allen Beteiligten Spaß.
Das macht nicht nur in der akademischen Welt Spaß, es macht auch in ganz normalen Foren Spaß.
Ja, wenn nicht zu trollig wird. Also
ich hatte ja, du warst ja in der Sendung auch dabei. Es ist, wie gesagt, es ging mir, ich finde Trollen wunderbar. Also ich finde das, ich lerne sau viel beim Trollen oder bei anderen Leuten beim Trollen zulesen. durchlesen. Also, weil die challengen einfach Sachen und dann wird erklärt, warum das so ist. Weil meistens ist es einfach
In welchen Foren trollst du bitte? Hallo? Das können nicht die heißen Foren sein, die du gerade meinst, oder?
Nee, natürlich nicht. Es gibt schon irgendwie, oder es gibt zum Beispiel Complank Lisp.
Ach, gut, okay. Kenne ich jetzt nicht.
Oder.
Habe ich mich nicht rum. Ich finde immer sehr spaßig SkiMath. NewsNet.
SkiMath.
Ja, halt die Mathematik News Group. Das ist
ganz witzig. Ach so, ja, okay.
Das ist, aber die Signal Noise, also du hast so viel Scheiß, der da drin rumläuft. Das ist kein Spaß. Und ab und zu mal, kennst du die Story von diesem Lip-Tom-Menschen?
Ich glaube, ich muss sie kurz unterbrechen, weil wir haben nämlich echt nicht mehr viel Zeit und wir sollten vielleicht irgendwie ein bisschen Fazit ziehen.
Achso, Fazit, okay.
Das wird schon im IRC requested.
Oh ja, hallo IRC, stimmt. Wir haben noch den Fluxkompensator vergessen.
Nee, habe ich gerade, hätte ich ja vorher erwähnt. Also, ja, bei dem Gravitationsmenschen von außerhalb.
Wir müssen mal eine Sendung machen mit Jürgen, unser Resident Physics-Blub.
Unser Resident Fluxkompensator-Experte.
Ja, genau. Jürgen hat richtig Ahnung von sowas. Ich habe mal beim Mittagessen im Mensa mit ihm über sowas geredet. Das wäre durchaus mal. Macht Spaß, sich mit einem echten Physiker über sowas zu unterhalten. Das ist eine Menge Spaß. Aber gut, okay. Definiere Residenz. Also halt, ja.
Wir können natürlich auch Michael einladen. Also, das hatte ich ja schon mal vorgeschlagen. Aber weil er ist ein Experimentalphysiker.
Echt?
Ja, der Typ spielt mit minus 255 Kelvin oder so rum. oder mit 0 Kelvin. Und das ist recht lustig anscheinend. Also von den Geschichten her rockt das anscheinend. Das ist wie so ein Action-Movie, nur in Slow-Motion, weil das halt langsam ist.
Ja, das klingt witzig. Das klingt spannend. Her damit.
Fazit. Ich kann nur wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Dann kannst du vielleicht das Schlusswort sagen. Ich behaupte, dass Universitäten für Informatiker nicht notwendig sind. Besonders für Informatiker, die das aus Leidenschaft machen. Und andere bin ich nicht qualifiziert genug, das zu sagen. Ich habe nur das Beispiel gebracht, Biologie. Ich glaube nicht, dass es ohne Mikroskop Biologe sein kannst. Und dann vielleicht noch ganz kurz, ich bin trotzdem auf der einen Seite abhängig von Universitäten, weil es gibt so viele geile Vorträge online, Stanford, MIT. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich unbedingt alles abschaffen würde, weil die Website würde ich noch gerne behalten. Aber das war's dann auch von mir.
Ja, möchtest du mir jetzt auch was hören? Also im Prinzip, du hast recht, es ist nicht zwingend notwendig. Ich kenne genügend Leute, die absolut richtig, richtig gut drauf sind, die nicht an der Uni gewesen sind. Oder zum Beispiel nicht Informatik studiert haben, sondern irgendwas anderes gemacht haben. Aber ich finde, Uni ist extrem cool, einfach da gewesen zu sein, die Ausbildung mal gemacht zu haben, weil du kriegst halt eine Menge mit, was du normalerweise überhaupt nicht kennst oder für relevant hältst. Und du hast im Prinzip den Bonus, dass du mal Leute triffst, die ähnlich drauf sind wie du, und das ist schon mal viel, viel wert. Also mein ganzer Freundeskreis bis hin zu meiner Freundin, das habe ich alles Uni zu verdanken im Prinzip. Bis zum CCC. Ich meine, wir treffen uns ja beim CCC in Ulm in der Uni, in so einem komischen kleinen Studentenraum, den man da benutzen kann. Also so als Host für so abgespacete Leute ist eine Uni einfach eine klasse Sache. Wunderbar. Bisher jedenfalls gewesen.
Wunderbar.
Und mit Bachelor-Geschichten.
Wunderbar. Und ich muss dir recht geben, dass mit den Leute treffen ist definitiv ein Punkt, der sehr wichtig ist. Und da sind Unis anscheinend recht gut. Wie die Analogie mit Subway passt das anscheinend wunderbar.
Ja, genau.
Alles
oder
klar.
Das CCC. Leute, kommst du zum CCC. Montagstreffen an der Uni Ulm.
Yes. ulm.ccc.de. Check es aus. Wir machen Schluss für heute. Vielen Dank, Michael, dass du angerufen hast. Das war echt wunderbar von dir.
Ja, cool.
Mir auch. Ich mache Nightshift an und dann sagen wir auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao.